Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Morgen ist es soweit. Wir haben wieder Basketball. Ich meine, wir hatten die letzte Woche schon Basketball, aber morgen beginnen die Seeding Games, beziehungsweise in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und deshalb gibt es heute auch eine ganz besondere Folge. Wir teilen uns heute nämlich, also nicht Ole und ich, sondern wir teilen die Folge auf. Und der erste Teil, ganz normal, Neues aus der Bubble, was ist so passiert? Und im zweiten Teil haben wir ein Interview für euch. Wir haben mit René Prüssner von Kinexon gesprochen. Kinexon ist eine Firma, die mittlerweile, glaube ich, mit zwei Dritteln der NBA-Teams oder mehr als zwei Dritteln der NBA-Teams zusammenarbeitet. Und da geht es um Leistungsdiagnostik. Die haben da so ein einzigartiges System entwickelt, das Echtzeitdaten misst. Und René hat uns da so ein bisschen erzählt. Aber erstmal spreche ich wie jede Woche mit dem niemals unsauberen
Ole Frerks.
Genau. Und für all diejenigen, die es noch nicht wissen, mein Name ist Max Marbeiter, Vollständigkeit halber Chronistenpflicht. Und ja, Ole, eine Woche Live-Basketball, Spaß gehabt?
Schon, also es ist zwar natürlich irgendwie noch ein bisschen was anderes als dann richtiger, also Basketball auf dem allerhöchsten Niveau, aber es ist trotzdem irgendwie schön, dass man halt schon, also allein schon morgens das Ritual erstmal hat, zu checken, was denn passiert, sich so ein bisschen Highlights anguckt, teilweise auch, also gerade am ersten Tag habe ich wirklich gemerkt, dass ich auf Entzug war, weil ich mir halt so komplettes Bowl-Bowl-Spiel reingezogen habe. Und ja, ist schon irgendwie schön. Also auch wenn sich natürlich irgendwie die Aussagekraft von allem sehr in Grenzen hält, ist es trotzdem nett, das wieder zu haben. Es ist auch, finde ich, teilweise, also einigen Spielern sieht man, finde ich, so ein bisschen an, dass die Pause ihnen eher gut getan hat. Andere sind eher so ein bisschen rostig, wie es halt zu erwarten ist. Und ja. Jetzt habe ich aber auch Bock, dass es richtig losgeht. Also ich habe mir auch direkt die nächsten drei Nächte ziehe ich auch jeweils dann komplett durch. Also mit Nachtschichten, das ist quasi schon mal. Und dann bin ich richtig drin. Dann habe ich schon wieder keinen Bock
auf jeden
mehr
Fall. Wahrscheinlich. Nee. Ja, dann reicht's auch. Ja, genau. Die ganzen Spiele gesehen. Ja gut, aber ich meine, du hättest wahrscheinlich so oder so geschaut. Von daher lohnt es sich natürlich auch gleich zu arbeiten. Und ja, ich finde es ganz geil. Es ist tatsächlich, wie du sagst, ich meine, die Aussagekraft hält sich in Grenzen. Aber man guckt wieder so ein bisschen wie früher halt, ne? Also einfach geil zu schauen und alles andere ist erstmal egal. Und genau, deswegen werden wir uns natürlich auch so ein bisschen am Anfang anschauen, was jetzt trotz, naja, überschaubarer Aussagekraft, was wir so in den ersten Wochen, was uns da so ein bisschen aufgefallen ist und natürlich ganz klar Neues aus der Bubble. Also es gibt ja immer wieder Neues. Lou Williams zum Beispiel war zwar eigentlich Neues außerhalb der Bubble, aber, ne? Und diverse andere Themen noch und gleichzeitig dann natürlich wollen wir nicht vergessen, auf unsere Patreon-Seite hinzuweisen. Denn auf unserer Patreon-Seite, die ihr findet unter patreon.com/korbjäger-podcast, korbjäger mit, vollkommen richtig, da könnt ihr uns einerseits unterstützen mit monatlichen Beiträgen, wenn ihr das möchtet. Vielen Dank an alle, die dies schon tun, und andererseits bekommt ihr da extra Content. Zum Beispiel unser schönes Format 15 Minutes or Less, was wir wahrscheinlich langsam in 15 Minutes or More umbenennen müssen, weil eigentlich bleiben wir nie unter den 15 Minuten, aber man braucht ja auch noch Ziele. Ne?
Ja, eben.
Von daher wird es irgendwann klappen. Dazu ist Wahlmal auf dem Hartholz. Seht uns da vielleicht nach, dass da momentan nicht so viel kommt in die Vergangenheit. Das haben wir die letzten Monate viel gemacht. Wir sind ziemlich heiß auf die Gegenwart und werden uns deswegen eher dem aktuellen Geschehen widmen. Aber es gibt auf jeden Fall regelmäßig extra Content für euch als Dank für eure Unterstützung. Ja, und damit können wir eigentlich fast reingehen. Vielleicht, Ole, am Anfang noch, es wird ja darüber geredet, es gibt ja auch viele Implikationen, so die, ist das jetzt ein Modell, das jetzt einmal stattfindet, beziehungsweise wie sieht es denn nächste Saison überhaupt aus? Also ich meine, in den USA sieht es ja momentan nicht so aus, als könnte man noch mit Zuschauern, als könnte man in naher Zukunft mit Zuschauern spielen. Wie sieht es für die Teams aus, wenn du plötzlich, du siehst momentan beim Baseball, wie es halt ist, wenn du eben nicht in der Bubble bist? Dass dann halt die Gefahr von Infektionen wesentlich höher sind. Ich glaube, die Miami Marlins hatten vor ihrem Auftaktspiel
17,
weiß nicht, so einen kleinen, ja,
glaube ich,
einen kleinen bis mittelschweren Ausbruch. Mhm. Und das sind so Geschichten, wo man sich dann natürlich auch, wo die NBA natürlich auch schauen muss, was dann nächstes Jahr passiert. Also gerade mit der Reiserei. Und jetzt habe ich nur, kurz bevor es losging, ein Zitat von Michelle Roberts, also dem Executive, oder der Executive Direktorin der Players Association gesehen habe, die auch sagt, wenn es immer noch so aussieht, im Dezember, wie es jetzt aussieht, also dann kann es gut sein aus ihrer Sicht, dass man da vielleicht wieder über eine Bubble nachdenken muss. Und Kyle Kuzma daraufhin, alles super hier, aber macht vielleicht Hawaii zur Bubble. Kann ich sehr gut nachvollziehen, Herr Kuzma. Aber ja, ich wollte das einfach mal nur so darlegen. Hawaii, würdest du dich dann auch um Akkreditierungen bemühen? So 3 Monate oder 4 Monate Hawaii so zum Arbeiten? Wäre das für dich okay? Oder?
Also grundsätzlich hätte ich natürlich schon auch mal Bock, dorthin zu reisen, muss ich sagen. Unter diesen Umständen bin ich mir nicht so sicher. Also ich schrecke halt immer so ein bisschen und ich glaube, davor wird auch die NBA zurückschrecken, wenn es halt heißt, es sind dann direkt so viele Monate, weil eigentlich muss man dann ja fast zu einem Punkt kommen, wo man sagt, okay, also einige Redaktionen machen das zum Beispiel, so habe ich schon mitbekommen, dass zum Beispiel die LA Times, da ist den ersten Monat, ist glaube ich Tanja Ganguly da, wird dann abgelöst von Dan Wojcicki nach irgendwie einem Monat und dann wird vielleicht nochmal was verändert, irgendwie so rum. Und ich meine, das bleibt halt bei den Spielern irgendwie dann auch nicht aus, ne? Also wenn das über so einen langen Zeitraum ist, ich finde das jetzt ist schon, es ist ein Konzept, das jetzt wohl funktioniert und also es ist gut durchdacht auf jeden Fall. Es ist aber schon ziemlich an der Grenze und ich weiß halt nicht, wie die Spieler reagieren, wenn man sagt, ja okay, und jetzt seid ihr 6, 7, 8 Monate in der Bubble. Also man müsste dann halt natürlich drüber nachdenken, ob man den Spielplan einfach radikal kürzt. Was jetzt sowieso vielleicht nicht die blödeste Idee wäre, aber also unabhängig davon. Ich weiß halt nicht, wie umsetzbar das ist, aber gleichzeitig kommt man auch da dann wieder an den Punkt, wie wir es ja jetzt auch hatten. Irgendwo geht es halt dann einfach immer um Geld in erster Linie und deswegen wird wahrscheinlich an irgendeiner Lösung gearbeitet, aber also Stand jetzt kann man ja eigentlich kaum sagen, nö, nächstes Jahr ist dann wieder Business as usual, also sehe ich halt überhaupt nicht. Und auch, irgendwann mal kolportierte Start der nächsten Saison irgendwie Anfang Dezember macht für mich auch eigentlich auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn. Also es ist eigentlich ja viel zu bald und ich glaube in der Zeit, also man nimmt sich vielleicht auch ein bisschen Spielraum, wenn man denkt, man müsste jetzt sofort dann wieder loslegen.
Ja, dafür ist alles irgendwie noch ein bisschen zu undurchsichtig.
Genau.
Also gerade in den USA, wo halt ja die Situation etwas wilder noch ist als hier irgendwie. Ja, weiß ich nicht, vielleicht sollte man in Richtung Bubble denken wollen, müsste man vielleicht auch so in Stints vielleicht spielen. Also, dass man halt eben nicht 6, 7, 8 Monate am Stück macht, sondern halt sagt, du spielst halt, du legst halt 2, 3 Pausen ein, dass die Spieler dann auch mal wieder raus können.
Und dass man dann halt Nationalmannschaftsfenster sozusagen.
Ja, genau so irgendwie, genau. Und halt natürlich, dass dann auch Möglichkeiten gibt, die Familien irgendwie mitzubekommen oder, ich weiß nicht, es gibt ja, glaube ich, auch Überlegungen, dass du es halt irgendwie regionaler alles begrenzt, dass du halt Auswärtstrips, also dass du halt nicht 3 Auswärtstrips hast, 3 kurze, sondern 1 langen oder keine Ahnung, dass du halt mit den Hallen versuchst, so flexibel wie möglich zu sein, dass Fall sollte jetzt in L.A. irgendwas ausbrechen, dass dann zum Beispiel in, keine Ahnung, lass San Diego sein oder so gespielt werden kann, was natürlich auch logistisch schwierig ist, weil Hallenauslastungen kannst du natürlich, die sind natürlich auch eher geplant, wobei du dann natürlich wieder, momentan sind sie ja nicht groß ausgelastet. Also ich glaube, da muss man schauen, aber ich fand es so geil, dass Kuzma direkt Hawaii ins Spiel gebracht hat, kann ich aus seiner Sicht definitiv nachvollziehen.
Ja, ich meine, an sich muss man dazu sagen, wahrscheinlich ist jetzt irgendwie Disney World auch nicht unbedingt der schlechteste Ort auf der Welt, ne? Also sie haben da auch irgendwie über 30 Grad, können da jeden Tag angeln und Golf spielen, also was weiß ich, so die Umstände sind sicherlich nicht schlecht. Sie spielen jetzt nicht in Sibirien oder so.
Nee, da sind wir ganz schnell wieder bei Stephen Adams. We live in a bloody resort, mate. So.
Ja, it's absolut. It's
not too bad. Ja. Und von daher, nee, genau. Ich glaube, Kuzma hat es auch nicht ganz ernst gemeint. Wobei, wenn es ihm jemand sagen würde, würde er es wahrscheinlich nehmen. Aber bevor wir jetzt natürlich in die Bubble gehen, müssen wir noch mal Richtung New York schauen. Denn die Knicks haben tatsächlich, oder es sieht sehr danach aus, dass die Coaching-Suche der Knicks ein Ende gefunden hat. Es wird unser Freund Tom Thibodeau. 5 Jahre sollen es gleich werden. Also es ist jetzt nicht keine Try-and-Error-Geschichte, sondern man denkt, dass man jemanden gefunden hat, der den Rebuild vorantreiben kann, der da auch wieder so ein bisschen erfolgreicheren, netteren Basketball im Madison Square Garden installieren kann. Und ich meine, wir hatten, als die Gerüchte aufkamen, haben wir schon mal eine extra Folge aufgenommen zu Tipps. Und jetzt ist es soweit, Ole. Was waren denn so deine ersten Gedanken? Oder hat sich mittlerweile irgendwas an deiner Idee, was die ganze Geschichte angeht, geändert?
Also der erste Gedanke war eigentlich nur, dass es ziemlich, ziemlich solide von Leon Rose war, dass er halt so lange gewartet hat, bis Walsh aus seiner 2-wöchigen Sperre zurückkam, bis er das halt gesagt hat, okay, jetzt ist es soweit, damit Walsh das auch vermelden konnte. Es war ja eigentlich einfach das Walsh-Comeback, mehr als irgendwas anderes.
Gerne,
also mehr auch als ein Tipps-Comeback. Dass es passieren würde, ich meine, habe ich ja auch über die letzten Wochen, wenn es irgendwie darum ging, welche Kandidaten sie sich jetzt noch anschauen, gesagt, dass ich halt zu 100% davon ausgehe, dass der es wird. Deswegen, also überrascht war ich jetzt nicht. Die Laufzeit ist natürlich lang. Andererseits, glaube ich, macht es auch keinen Sinn, jemanden mit so einem Namen dann für 3 Jahre zu holen oder so. Also weil natürlich läuft man Gefahr, dass das dann so wie relativ häufig bei den Knicks darin endet, dass man am Ende länger bezahlt, als der wirklich dort coacht. Aber gut, es ist also, weiß. Geld ist ja nicht unbedingt das Problem. Deswegen sollen sie es erstmal machen. Das ist jetzt erstmal das Vertrauen. Bei mir ist es irgendwie immer noch, ich bin jetzt nicht begeistert, um ehrlich zu sein, von der Verpflichtung, weil ich halt der Meinung bin, eigentlich sollten die Knicks halt schauen, dass sie jetzt junge Spieler entwickeln, dass sie da eine Kultur aufbauen. Also für Letzteres ist Tipps ja nicht verkehrt, aber so die Zusammenarbeit mit jungen Spielern, das war jetzt gerade in Minnesota nicht unbedingt das, womit er sich ausgezeichnet hat. Also und seine ersten wichtigen quasi Erfahrungen und Erfolge hat er bei den Celtics als Assistant Coach gemacht, wo er halt einfach auch in erster Linie mit Veteranen zusammengearbeitet und denen halt eine Defense eingeflüstert hat. Also ich hätte halt eigentlich gedacht, dass es in der jetzigen Situation der Knicks mehr Sinn ergeben würde, wenn man jemanden holt, wie beispielsweise Kenny Atkinson, der erstmal dafür da ist, um eine Kultur zu etablieren, um mit dem, was da ist, erstmal so ein bisschen zu arbeiten. Aber für mich zeigt es halt auch mal wieder so ein bisschen, sie glauben, dass sie bald wieder Free Agents bekommen, damit sie bald ein ganz anderes Team haben, als sie es jetzt gerade haben. Und dabei setzen sie dann drauf, dass Tipps ja trotzdem immer noch respektiert wird. Vielleicht versucht man dann in 2 Jahren Jimmy Butler zu bekommen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ja, deutet das für mich so ein bisschen darauf hin, dass es halt schon wieder die 20. Richtungsänderung bei den Knicks sozusagen ist. Oder wie siehst du das?
Ich meine, wir hatten damals ja das Thema auch schon, also mit Thibodeau, das ist einfach die... Ich finde, bei Thibodeau denken wir immer in Klischees. Also er war natürlich teilweise auch so ein bisschen so ein wandelndes Klischee, also ja. So dieser leicht korpulente, knurrige Oldschool-Coach sozusagen, der von seinen Spielern Hingabe erwartet, Einsatz erwartet und nicht so gut mit jungen Spielern kann. Aber ich finde halt, ja, Minnesota, man sagt jetzt so, okay, man nimmt jetzt Minnesota hin. Natürlich, man muss ja, also man kann jetzt die Zeit in Minnesota auch nicht streichen, aber es ist ja das ein Beleg, dass es mit jungen Spielern nicht funktioniert hat. Kann aber auch natürlich, weiß ich nicht, ob man das so übertragen kann, generell auf junge Spieler oder ob es halt mit den jungen Spielern Minnesota nicht funktioniert hat. Also es ist so, oder ob es einfach, das muss dann auch nicht an Towns liegen, auch nicht an Wiggins liegen, sondern einfach, dass halt die Dynamik zwischen Coach Thibodeau und den Spielern nicht funktioniert hat. Weiß ich nicht, muss nicht sein. Aber ich finde, man sollte ihm in Chicago, ja, er hat es auch nicht, also ich meine, das Fundament hat tatsächlich ja Vinny Del Negro damals gelegt. Also Thibodeau kam ja erst 2010 und da hatten die Bulls ja schon, also da war Rose ja schon, ging in seine dritte Saison, da ging Noah war schon länger da. Also das Team war quasi, ja, aber er hat schon entwickelt. Jimmy Butler zum Beispiel ja auch mit rausgebracht, wobei es da am Anfang auch, ja, was Spielzeit, als Butler dann aufkam, war es auch, ja, hat man sich auch gefragt, ob Butler nicht vielleicht mehr Spielzeit bräuchte, ob er nicht auch mehr Anteile bräuchte in der Offense. Aber trotzdem, ja, bin ich bei Thibodeau so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe auch damals, habe ich ja gesagt, also ich finde, man sollte ihm auf jeden Fall irgendwo noch eine Chance geben. Und klar, die Knicks, ob es jetzt wirklich so eine Neuausrichtung ist, weiß ich nicht, weil im Endeffekt, ja, man stellt sich Fragen, ob er junge Spieler entwickeln kann, gleichzeitig Veteranen. Er ist, glaube ich, fachlich ist er durchaus anerkannt, war ja auch als Assistant Coach beim Team USA oft dabei und ich glaube auch, dass er fachlich gut ist. Qualitätssiegel von mir an dieser Stelle, Herr Thibodeau, herzlichen Glückwunsch. aber die ganzen Klischees, über die wir sprechen, wenn die denn Bestand haben innerhalb der Liga, sind die Knicks dann wirklich interessant für Free Agents? Wenn du einen Coach hast, der seine Spieler irgendwie derart fordert, der sie so lange spielen lässt, bin ich mir gar nicht so sicher. Oder sagen sie, wir machen es halt so ein bisschen, wir versuchen da jetzt irgendwie, du hast ja selber gesagt, also für eine Kultur, um eine Kultur aufzubauen, ist er vielleicht gar nicht so schlecht und vielleicht kriegt er das auch ganz gut hin. Und auf dieser Basis dann kriegt man dann vielleicht dann, also vielleicht geht es gepaart miteinander, weißt du? Kultur aufbauen und dann dadurch kommen vielleicht Free Agents. Gleichzeitig würde ich ihm einfach auch, ja, Entwicklungsfähigkeit möchte ich ihm jetzt nicht absprechen. Also klar klingt es immer sehr, sehr stur und klar haben wir so diesen Eindruck, dass ich lasse meine besten Leute spielen, solange es geht und wenn sie sich dann halt verletzen oder wenn sie dann halt durch sind, dann sind sie halt durch. Nur konnte man vielleicht nach der Chicago-Zeit, gab es vielleicht auch immer so ein bisschen die Ausrede, okay, die Verletzung von Rose. Rose hätte nicht mehr unbedingt spielen müssen, als er sich verletzt hat damals gegen die Sixers. Aber wer weiß, ob es nicht später gekommen wäre. Also es war jetzt vielleicht in dem Fall ein bisschen ein Freak-Accident, aber vielleicht wäre später auch dazu gekommen. Trotzdem konnte er halt immer noch sagen, Verletzung Rose und dann die Probleme beim Front Office. Irgendwie, ja, irgendwann hat es einfach nicht mehr funktioniert, es ging nicht mehr weiter. Jetzt in Minnesota hat er vielleicht gemerkt, okay, hier und da stoße ich vielleicht selber an meine Grenzen und hat sich hinterfragt und hat guckt vielleicht, hey, was kann ich anpassen? Was kann ich auch an der Spielphilosophie anpassen? Also ich meine, Minnesota hat mit die wenigsten Dreier genommen unter Thibodeau, die Defense hat nicht mehr so funktioniert. Wir haben auch darüber gesprochen, dass die Liga sein beliebtes Eis scheinbar so ein bisschen, dass sie damit umgehen kann. Er hatte Zeit, er hat sich vielleicht angeschaut, er ist vielleicht lässt er moderner spielen. Wer weiß. Also das ist halt, wie gesagt, ich möchte ihm, er hat viel in die Liga gebracht. Damals sein Defensivkonzept war neu, hat wunderbar funktioniert. Hat natürlich auch mit Joakim Noah besser funktioniert als mit Karl-Anthony Towns, muss man auch sagen. Oder Kevin Garnett. So, ne?
Ja.
Aber es, ich würde jetzt nicht sagen so, okay, jetzt haben sie einen Oldschool-Coach geholt und es wird jetzt irgendwie, ja, jetzt hat jetzt irgendwie keine Erfolgsaussichten, weil kein moderner Basketball und jetzt werden halt die Jungen werden in den Boden gerammt sozusagen spielerisch und es läuft nicht. Das würde ich jetzt glauben, ist mir zu früh einfach.
Ja, damit macht man sich's auch zu einfach. Also damit, ja. das wäre ja auch quasi die Behauptung, der hat ja gar keine Ahnung von dem, was er da macht. Das sehe ich nicht. Ich habe schon, ja, ich möchte es halt erstmal sehen, dass er es hinbekommt mit jüngeren Spielern. Klar. Und es ist ja jetzt, also stand jetzt auch relativ schwer zu sagen, wie der Kader dann überhaupt aussehen wird. Ne? Also sie haben viele kurzfristige Verträge, sie haben viele Spieler, die irgendwie nur auf Optionen sind. Deswegen, was da jetzt im Sommer so alles passiert, muss man, glaube ich, immer abwarten. Aber Stand jetzt wäre es ja schon schwer zu sagen, das hier sind deine 5 besten Spieler, die müssen jetzt 40 Minuten pro Spiel ran. Also,
genau.
So leicht
ist vielleicht doch ganz gut irgendwie.
Ja. Vielleicht, also keine Ahnung. Ich finde, ich würde das gar nicht qualitativ bewerten, weil Stand jetzt ist es halt einfach so, dass der Kader nicht gut ist. So,
ja.
Und dass auch wirklich relativ wenige Spieler da sind, bei denen man denkt, die müssen jetzt Teil der Zukunft sein. Also Mitchell Robinson klar, RJ Barrett klar und alles dahinter wird ja dann schon interessant. Aber gut. Bei mir ist es halt einfach so, ich finde, es ist nicht unbedingt die kreativste Lösung, aber es muss deswegen keine schlechte sein. Also Thibodeau hat nach wie vor einen großen Namen. Wie du gesagt hast, mit Team USA hat er auch schon zumindest Verbindungen und man kennt ihn. Also ich weiß nicht, ob es dann wirklich jemanden dazu bringt, dass er sagt, jetzt schaue ich mir die nächsten nochmal genauer an, weil jetzt läuft Thibodeau da rum, aber es ist vielleicht nicht unbedingt abschreckend, aber wie gesagt, die Knicks haben genug abschreckende Faktoren. Da wird jetzt Thibodeau nicht irgendwie an erster Stelle stehen. Ich hätte nur gedacht, eigentlich wäre die Situation da auch reif gewesen, dass man halt jemanden, den man noch nicht so kennt, eine Chance zu geben. Aber es ist halt wahrscheinlich auch einfach nicht die Philosophie der Knicks.
Ja, aber vielleicht ist es doch. Also ich meine, keine Ahnung, die Reaktionen auf Thibodeau sind doch irgendwie auch eindeutig. Also man sieht es irgendwie tendenziell eher kritisch. Also ich möchte es gar nicht jedem unterstellen, aber vielleicht ist es genau das, vielleicht ist das Kreative in Anführungszeichen, was ja auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal ist. Also ich meine, man kann auch kreativ sein und komplett in die falsche Richtung rennen oder in eine Richtung rennen, die einen nicht wirklich weiterbringt. Aber vielleicht ist genau das der Ansatz zu sagen, okay, wir haben irgendwie Vertrauen drauf oder wir hoffen, dass Thibodeau da irgendwo aus seinen Fehlern oder aus den Problemen in Minnesota gelernt hat, auch aus Schwierigkeiten in Chicago gelernt hat und damit vielleicht irgendwie doch mal, also wir geben ihm eine Chance und vielleicht bringt er was ganz Neues. Ich meine, man hat ja auch gesprochen vorher, also sie werden ja nicht nur anhand dessen, was sie bis jetzt gesehen haben, entschieden haben. Und ja, ein Vorteil natürlich, er ist jetzt nur noch fürs Coaching verantwortlich. Das wird so oder so helfen.
Ja. Das denke ich auch, dass das gut ist. Und ja, wie gesagt, alles andere warten wir mal ab, ob wir auf einmal einen Kuscheltipps haben, der die Dreier bomben lässt und nur noch mit seinen Spielern ins Kino geht und ihnen gut zuredet und ihnen mit ganz sanfter Stimme Schlaflieder singt. Also, mal gucken. Also die Leute können
wirklich
sich wirklich. Also schauen wir mal.
Und vielleicht kommt dann Zach LaVine in den Genuss des Kuscheltipps.
Das wäre doch was, oder?
Das wäre wirklich einiges. Ja, Gerüchte, ne? Dass die Bulls, ich glaube, Casey Johnson hat's gesagt damals oder hast geschrieben, Bulls Insider, der auf jeden Fall Bescheid ist, aber ich glaube, er hat gesagt, sie tun quasi Due Diligence.
Nee, der Bericht, der kam von SNY, also von, ich glaube, von Ian Bagley, bin mir nicht ganz sicher.
Ah, richtig, ja, genau, stimmt, hast recht. Ja, ich höre momentan sehr viel Casey Johnson, wenn es um die Bulls geht, nicht unbedingt Dinge, die ich gern höre, was er da so von sich gibt, aber ja, okay, nee, genau, also auf jeden Fall, dass die Bulls sich quasi anhören, was sollte jemand Angebote für Levine abgeben, weil Levine ja auch nicht wahnsinnig glücklich ist mit der Situation. Nicht, dass sie jetzt bereit wären, ihn zu traden, aber sie hören sich's an und die Knicks und die Nets seien tendenziell interessiert. Ja, keine Ahnung. Du weißt ja, ich habe Zach LaVine irgendwie ein bisschen lieb gewonnen über die letzten Jahre, weil er irgendwie sich meiner Meinung nach schon irgendwie verbessert hat. Also er wird kein perfekter Basketballspieler mehr, aber er bringt halt schon irgendwie was mit, was du, glaube ich, in einer guten Umgebung sehr gut nutzen kannst als Team und auch als Coach und als Mitspieler. Ob er jetzt dein Franchise-Player ist, weiß ich nicht. Aber ja, wie gesagt, ich würde es gerne in neuen Umgebung sehen bei den Bulls. Ich weiß auch nicht, was die Knicks jetzt hätten. Was jetzt total geil wäre?
Eigentlich nichts. Also, genau. Naja, also die beiden Spieler, die meiner Meinung nach Kernstücke sein sollten, habe ich genannt. Die würde ich nicht abgeben. Stand jetzt, wenn ich die Knicks wäre. Und alles andere ist dann halt diskutabel, wie interessant das für die Bulls wäre. Also, ja. Julius Randle, meiner Meinung nach, braucht man nicht mit anfangen. Aber das war ja letztendlich auch eher so ein bisschen so formuliert, so die machen ihre Hausaufgaben und
genau.
Sondieren quasi das Thema Zach LaVine, ob sie ihn denn vielleicht brauchen könnten, wenn er verfügbar wäre. Also
ja.
Wie dann so ein Angebot überhaupt aussehen könnte, keine Ahnung. Also ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen mehr darüber gewundert, dass die Nets in der Hinsicht aufkamen, weil die jetzt zukünftig ja nicht unbedingt Spieler brauchen, die den Ball mehr in der Hand haben müssen und eigentlich ja. Primär oder ja, eigentlich fast ausschließlich Offense sind und nicht Defense, weil, also weiß nicht, vor allem sie haben ja Caris LeVert, der meiner Meinung nach eigentlich ein etwas besserer Fit neben Kyrie und Durant ist, als es jetzt ein LaVine wäre, aber vielleicht übersehe ich da auch irgendwas.
Ja, sei denn, du kriegst LaVine dazu, dass er etwas passiver wird und halt seinen doch relativ verlässlichen Wurf noch verlässlicher macht. Aber als Spot-Up-Shooter ist er dann vielleicht doch ein bisschen überqualifiziert.
Würde ich halt auch meinen, ja.
Von daher, ja, und ich meine defensiv, Kyrie und LaVine.
Ist schon ein geiler Backcourt.
Auf jeden Fall.
Ich meine, sie haben ja angeblich auch Interesse an Bradley Beal, der kann natürlich eigentlich verteidigen. Diese Saison hat er auch absolut nichts verteidigt, aber also der hat zumindest schon mal die grundsätzliche Fähigkeit dazu bewiesen und das ist bei LaVine halt noch nicht passiert. Aber
nee, das ist noch nicht passiert, deswegen müssen wir da mal abwarten. Aber vielleicht kann ihn Kyrie anstacheln. Guten Beispiel vorangehen.
Okay.
Nein, ich denke LaVine, ja, man muss aber sehen, was coachingmäßig aussieht, weil da hört man ja auch, dass LaVine da nicht ganz so zufrieden ist. Aber wie sich das noch entwickelt, aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil es hagelt mir nur die Laune. Deshalb gehen wir jetzt in die Bubble. Und wir werden so ein bisschen anschauen, was uns so ein bisschen ja, aufgefallen ist während der Woche. Zunächst aber noch ganz kurz das Lou Williams-Thema, dass wir es abgehakt haben. Er ist jetzt 10 Tage in Quarantäne, also er ist, glaube ich, zur Beerdigung des Vaters von einem engen Freund Richtung Atlanta gereist, ne?
Ja.
Wurde da dann fotografiert in einem Stripclub?
Ja, am Abend vor dieser Beerdigung.
Am Abend vor dieser Beerdigung hat daraufhin einmal gesagt, dass er sich Chicken Wings geholt hat, weil das sein Lieblingsrestaurant in Atlanta sei, beziehungsweise weil die halt wahnsinnig gut seien.
Sie haben auf dem Menü Lou Will Chicken Wings, also die tatsächlich nach ihm benannt sind, weil er da immer futtert, wenn er dort ist.
Also scheint es richtig zu sein. Er hat auch gesagt, er ist rein, wieder raus. Ja, Leuten zu glauben, wenn sie sowas sagen. Also, keine Ahnung, wenn es jetzt nicht total komisch anmutet, dadurch, dass ein Stripclub ist, mutet es komisch an. Aber du hast schon gesagt, es gibt eben, er scheint da wirklich regelmäßig zu essen. Und er hat ja auch gesagt, jeder kann seine Teammates fragen und so. Da habe ich mir gedacht, okay, wäre jetzt bei seinem Lieblings-Pizzaladen gewesen, hätte sich Pizza geholt und dabei fotografiert worden.
Ich glaube, er wäre, also
Er hätte auch in Quarantäne gemusst wahrscheinlich, aber...
Er hätte auch in Quarantäne gemusst, weil, also eigentlich ist es ja das Ding, wo jemand futtert, ist ja im Prinzip völlig egal. Ja. Das, was, finde ich, frustrierend ist an dem ganzen Thema und was auch ein bisschen frustrierend daran ist, wenn jetzt Leute so sagen, oh, Lou Will ist halt eine Legende, ne? Keine Ahnung, die das so verniedlichen. Eigentlich klar, und eigentlich ist das ja auch alles eine Lappalie, aber man muss halt in dem Moment auch denken, es ist einfach auch ein bisschen unverantwortlich. Er könnte ja auch einfach jemanden, den er kennt, dahin schicken, der das Essen für ihn abholt, ihm das nach Hause bringt, dann futtert er das und gut ist. Also die Möglichkeiten hat er ja und das ist ja quasi auch die Art und Weise, wie dieser Outside-the-Bubble-Phase, oder also diese Reise, dieser Trip, den er da unternommen hat, wie das quasi erlaubt ist. Und ja, das wäre ja überhaupt keine Schwierigkeit gewesen. Und das ist halt das Einzige, was man ihm dann, finde ich, vorwerfen muss. Ob der das dann futtert in einem, also ob er dann Essen aus einem Stripclub haben will oder aus einem 3-Sterne-Restaurant, ist ja letztendlich völlig egal, das ist ja seine Sache. Es ist natürlich lustiger, in Anführungszeichen, weil halt Stripclub draufsteht, aber also keine Ahnung, ich finde, das ist halt einfach das, was man ihm vorwerfen kann, weil es ist A, ein bisschen unverantwortlich allgemein für die Bubble, also natürlich wird er erneut getestet, aber es ist halt einfach ein Risiko, was man jetzt auch vermeiden könnte und es ist ein bisschen blöd für sein Team, weil er fehlt jetzt halt nun mal eine Zeit lang, eine längere Zeit, als es sein müsste.
Die ersten beiden Spiele sind es wahrscheinlich, ne?
Ja.
Genau. Ja, nee, auf jeden Fall, da bin ich auch bei dir einfach. Es gibt halt, ja, auch das Bild ist nicht optimal und es hätte andere Möglichkeiten gegeben, auf jeden Fall. Aber es ist tatsächlich interessant, wie du sagst, also das Echo ist natürlich ein größeres. Ich habe auch mal geschaut, wenn du den Namen Lou Williams eingibst, momentan kriegst du da deutsche Quellen, die du sonst relativ selten mit der NBA
in Verbindung
bringst.
Definitiv, definitiv. Ich meine, lässt sich ja natürlich auch super verkaufen.
Ja, klar.
Stripclub statt Quarantäne. Dieser NBA-Star. Na, weißt schon.
Ja, genau. Der Star natürlich ist auch ganz wichtig.
Hallo? 45-maliger Sixth Man of the Year. Das ist schon sowas Ähnliches.
Ja, gut, das stimmt. Das stimmt. Keine Ahnung. Für die Clippers natürlich insofern bitter, als dass Patrick Beverley jetzt zwar zurück ist. Man hofft, glaube ich, so ein bisschen, dass er spielen kann jetzt gegen die Lakers. Dass er spielen darf. Aber Montrezl Harrell ist immer noch nicht da. Also bei ihm es scheint da irgendwie... Ja, er ist ja auch wegen einem familiären Notfall, glaube ich, abgereist.
Ja, schon und am 17., glaube ich. Also schon vor fast 2 Wochen.
Und insofern scheint es natürlich irgendwie echt was Schwerwiegenderes zu sein. Da ist dann irgendwie der Basketball auch dann irgendwo sekundär.
Ja.
Und dann hofft man natürlich, oder hoffen wir natürlich jetzt in unserem Fall, dass sich das irgendwie schnell löst für ihn. Und ja, sonst Clippers.
Ist so ein bisschen Clips gone Clip, ne? Also den vollständigen Kader haben sie halt nicht so oft. Das wird so bleiben. Bin mal gespannt, wie das dann ist, wenn die Playoffs losgehen, weil dieses Team hat das wirklich mehr vermittelt als fast alle anderen Teams, an die ich mich so erinnern kann über die letzten Jahre. Wichtig ist, was dann passiert. Und vorher ist eigentlich ziemlich egal. Also den Eindruck habe ich jetzt auch weiterhin.
Ja, es wirkt ein bisschen so. Aber ich meine, insgesamt, ich meine, beziehungsweise du hast jetzt halt Landry Shamet ist ja wieder dabei, der sich infiziert hat mit dem Coronavirus, der jetzt zwar noch nicht gespielt hat, aber zumindest wieder beim Team ist und negativ getestet wurde. Und Ivica Zubac hat sogar schon wieder gespielt, war ja auch krank oder hat sich ja auch infiziert gehabt, ist auch wieder dabei. Von daher ist es ja so ein bisschen, sie sind etwas vollständiger, aber gleichzeitig auch wieder 2 verloren. Mal schauen, wie lange halt, also Williams ist ja dann auch demnächst wieder zurück. Und dann Richtung Playoffs sollte es ja dann irgendwie vielleicht, wer weiß, was bis dahin passiert, aber vielleicht sind sie dann wirklich mal vollständig und dann funktioniert die Geschichte auch.
Ja.
Damit zum Sportlichen. Und natürlich beginnen wir mit Bol Bol, würde ich sagen.
Ist ja also zumindest so von den ersten Tagen auf jeden Fall die Story dieser Scrimmage Games gewesen. Also allein schon das Line-Up, was die Nuggets dann erstmal aufbieten konnten mit eigentlich 5 Spielern, zwischen Power Forward und Center, die sie dann aufbieten konnten. Das hatte schon was. Und ich meine, er ist von der Spielanlage offensiv ist er ja mehr Shooting Guard als Center.
Absolut. Rennt das Feld auf und ab. Pull-up-Dreier. Wahnsinn eigentlich.
Es ist halt einfach komplett faszinierend, wenn jemand solche Maße hat, solche flüssigen Bewegungen dann teilweise zu sehen. Ne? Also das ist schon.
Das fand ich auch krass, ja.
Schon absolut außergewöhnlich. Ich finde, man stellt sich gleichzeitig irgendwie die Frage, wie sowas dann in einer quasi richtigen Spielsituation funktionieren kann, also gerade defensiv. Deswegen würde ich jetzt auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass Bol Bol jetzt Finals MVP wird dieses Jahr oder dass er überhaupt die Rotation festknackt, aber es ist halt irgendwie schon immer sofort ein Spektakel, sobald er auf dem Feld steht. Also so ein bisschen Taco Fall, aber mit anderen Skills. Also vor allem mit einem sehr guten Wurf. Und dass er dann gleich im ersten Spiel irgendwie 6 Blocks raushaut, ist natürlich schon auch ziemlich nice.
Ja, ist schon, also als Stilmittel für Mike Malone ist es natürlich schon krass, dass du halt einfach, ich meine, er ist jetzt nicht ganz so groß wie sein Vater, der war ja, glaube ich, über 2,30,
oder? Ich glaube 2,32, wenn ich richtig im Kopf habe.
Genau, also Ballball nur 2,18.
Ja, aber er hat, glaube ich, die höchste Spannweite, die je gemessen wurde beim Combine.
Ja, ich lese hier gerade 2,34.
Ja,
schon. Ist solide.
Sportlich.
Und da reicht es auch schon, wenn du deine Arme einfach nach oben streckst, unterm Korb.
Ja.
Das erschwert den Abschluss dann schon deutlich. Und das ist natürlich, also wie du sagst, also es ist wahrscheinlich jetzt, wird interessant, ob er dann wirklich dann die Rotation knackt oder wie es dann ist, aber so mal so situativ kannst du ja schon brauchen. Zumal ich war auch echt überrascht, wie flüssig er sich bewegt. Und natürlich stimmt Timing noch nicht richtig. Natürlich, also er ist jetzt nicht derjenige, wo du jetzt sagst, okay, geil, Nuggets, auf jeden Fall Ball statt Plumlee zum Beispiel oder keine Ahnung, muss ihn jetzt regelmäßig...
Einfach statt Jokic. Ich meine, wenn du Jokic im Backcourt siehst, dann ist er Platz frei.
Ja, eben, genau. Nein, aber ich finde ihn, also so als Stilmittel, als zusätzliche Option mal finde ich es jetzt nicht uninteressant, weil du halt echt, ich fand es auch geil, dass ihn halt teilweise, ich meine gut, dieses Line-Up war ja sowieso absurd, also
absolut.
Mit Jokic, Ball, Millsap, Grant und Plumlee und Millsap war der Kleinste, war schon ganz geil, aber da haben sie ja auch teilweise an der Dreierlinie dann geparkt und er kann ja diese Würfe, also es ist ja schon...
Wie gesagt, also offensiv mache ich mir auch keine Sorgen.
Ja, und klar, defensiv junger Spieler und halt immer noch gucken, aber er hat halt, ja, du hast halt mal so, wenn du mal so ein bisschen extreme Länge brauchst, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht sehen wir ihn öfter irgendwo.
Ja, was, also da finde ich es halt relativ interessant, man kann mit ihm ja eigentlich fast nur spielen, wenn man eine Zonenverteidigung spielt, wo er halt nicht ganz schnell überall sein muss, aber halt einfach einen großen Raum abdeckt mit diesen Armen.
Die Zone halt quasi.
Ja, genau. Er ist halt quasi dann einfach die Zone mit seinen Armen. Und das, ich glaube, also die Schwierigkeit wäre jetzt einfach nur, dass...
Spielst du dann Four and Box, heißt es dann so?
Ich glaube, das ist ziemlich geil. Könnte man so machen. Aber also... Ja. Die Schwierigkeit ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen, sie haben halt die ganze Saison über auf eine Art und Weise gespielt und wenn sie ihn jetzt reinpacken, müssten sie eigentlich quasi ganz anders spielen. Das ist, glaube ich, so mittendrin, okay, nicht mittendrin, aber das ist, um das jetzt irgendwie noch einzustudieren, glaube ich, ein bisschen schwierig, zumal ja Mike Malone nicht mal Michael Porter irgendwie so vertraut, dass er den irgendwie regelmäßig draufpacken kann und da ist halt, glaube ich, mit Bol hast du nochmal eine ganz andere defensive Herausforderung, aber so kann es zumindest über die nächsten Jahre, glaube ich, klappen, dass er halt auch wirklich ein richtiger Rotationsspieler werden kann. Und es wurde ja jetzt abgestimmt, er kann nächste Saison, sogar wenn er jetzt eingesetzt wird, immer noch Rookie of the Year werden. Also, go Bull.
Ach ja, stimmt. Stimmt.
Wäre geil, wenn er jetzt Finals MVP wird und dann nächstes Jahr Rookie of the Year.
Das wäre tatsächlich geil. Das wäre.
Legt dieses Jahr Giannis an die Kette und nächstes Jahr macht er mit LaMelo Ball. Führt er ihn an der Nase herum.
So wird's laufen. Nee, aber ich auf die Entwicklung bin ich auf jeden Fall gespannt. Also war schon, klar, war irgendwie cool. Nicht so positiv natürlich die Verletzung von Eric Gordon.
Ja.
Der jetzt vergangene Nacht umgeknickt ist, zweiten Viertel dann raus musste, länger am Boden lag, raus musste. Röntgenaufnahmen war negativ, also nichts gebrochen, aber sie untersuchen ihn jetzt heute am Mittwoch nochmal und man geht aber davon aus, dass er mindestens 1-2 Wochen ausfallen wird. Und ja, mal abgesehen von den ganz, also von den Hardens und Westbrooks dieser Welt, Gordon sollte ja nicht wirklich ausfallen bei den Rockets, eigentlich gerade so mit ihrem Tiny Ball, das sie jetzt spielen und gerade so auch mit Blick auf seine Saison, wo wir ja gesagt haben, okay, er hat ja diese Knie-OP, hat dann auch offensiv die schwächste Saison teilweise seiner Karriere, teilweise in den Rockets gespielt, also 14,5 Punkte, so wenig hat er bei den Rockets noch nie aufgelegt, 37% aus dem Feld, 31,9% von draußen. Hab ich auch gesagt, ist wahrscheinlich irgendwie vielleicht auch eine Rhythmusgeschichte durch die Knieverletzung und dann brauchst du einfach ein bisschen und auch bis du wieder Vertrauen in deinen Körper hast, jetzt hätte er seinen Rhythmus finden können und ist jetzt halt raus, ist es jetzt nicht so lang, vielleicht ist es auch gar nicht so tragisch, aber für die Rockets tendenziell ist es halt schon wieder alles so ein bisschen abgehackt. Also Westbrook ist jetzt zwar wieder beim Team und so und das ist auch alles irgendwie relativ klar, aber es ist nicht nicht optimal, also sowieso nicht, aber für die Rockets vielleicht besonders nicht, oder übersehe ich was?
Nö, ich sehe das auch so. Also, ich meine, es ist im Moment sehr positiv zu sehen, dass halt Harden offensichtlich sehr gut drauf ist. Der hat die Pause anscheinend genutzt. Und also das ist sicherlich ein extrem wichtiger Faktor für die Playoffs. Aber für mich war halt, also über die letzten Jahre, wann immer die Rockets richtig gut waren, war einfach Gordon nochmal so ein drittes Gegengewicht quasi, also entweder zu Paul oder jetzt dann halt zu Westbrook, der halt, wenn es bei wem anders dann mal nicht läuft, beispielsweise halt ein paar Dreier treffen kann, der aber auch selber so ein bisschen auch so Bounce ja immer noch kreieren kann. Also der ja. kann ja, hat ja durchaus auch immer noch die Fähigkeit, irgendwie zum Korb zu kommen, ist halt durch seinen, sagen wir mal, kompakten Körperbau auch irgendwie defensiv immer ein unterschätzt wichtiger Faktor, hatte ich immer den Eindruck, und von daher, sie brauchen ihn schon, wenn sie gefährlich sein wollen. Und deswegen ist das jetzt schon bitter, weil, also, es hört sich ja nicht so an, dass er jetzt irgendwie Ewigkeiten raus ist, aber da es halt in dieser Saison für ihn nicht gut lief, wären halt, glaube ich, für ihn diese Spiele vielleicht tendenziell ein bisschen wichtiger gewesen als für andere Spieler, um so ein bisschen in den Flow reinzukommen. Und das wird jetzt halt dann erstmal nicht passieren.
Das hätte ich eben auch erwartet. Also, vielleicht ist es auch gar nicht so, und es ist jetzt einfach wieder, es war auch mehr damals während der normalen Saison in Anführungszeichen mehr dieser Knieverletzung geschuldet, die vielleicht nochmal einfach ein bisschen schwerwiegender ist und einfach noch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, um danach wieder einen Rhythmus zu finden, und es funktioniert jetzt, aber so, ja, ich würde es jetzt meinem Empfinden nach, erschwert es auch irgendwo ein bisschen. Muss man natürlich sehen, ich meine, die Saison kann lang sein für die Rockets, irgendwann funktioniert es, also kommt vielleicht der Rhythmus dann sowieso, aber ja, wie du sagst, ich meine, das Harden gut drauf ist, ist ja schon mal ein ganz guter Bild. Ist geil, also, weiß nicht, so in den 20ern, punktemäßig. Aber Harden eskaliert halt schon wieder irgendwie.
Harden ist halt Harden. Also ja. Der Punkte nimmt er mit. Das ja. irgendwie passt das schon. Muss dafür auch nicht lange spielen, das geht schon. Irgendwie irgendwo kommen sie dann schon her, ob es Freiwürfe sind oder Dreier. Also er ja. nimmt halt einfach seine Würfe.
Ja, ist abgefahren. Bin gespannt, was wir da so zu sehen bekommen. Wie gesagt, gerade auch mit Blick auf die Pause, die er jetzt hatte.
Weil er müsste ja jetzt irgendwie bei den verbliebenen Spielen, um Liga-Topscorer wieder zu werden, müsste er ja quasi eigentlich absolut nichts mehr tun. Das ist ja schon durch, weil der Einzige, der irgendwie hätte gefährlich werden können, war ja Beal, glaube ich. Ne? Und also der am nächsten an ihm dran war.
Ja, ja. Na gut, dann. Dann kann er sich nur an sich selber messen.
Ja.
Was vielleicht aber auch schon Motivation genug ist.
Vielleicht versucht er noch auf die 38 im Schnitt wiederzukommen oder so.
Eben. Hätte was. Aber was ist denn sonst so? Was ist denn sonst so hängen geblieben aus der ersten, nochmal nicht ganz so aussagekräftigen Woche? Aber was war so ein Punkt, wo du gesagt hast, interesting.
Also, Mavs habe ich mir ein bisschen angeschaut. Erstens mal, weil ich halt auch Bock hatte, Doncic wieder spielen zu sehen. Mhm. Macht für mich auch einen guten Eindruck. Was ich aber bei ihnen echt relativ abgefahren fand, war, dass die Spielweise oder also grundsätzlich die Offense, glaube ich, noch relativ weit weg ist von dem, was sie eigentlich spielen wollen. Und teilweise wirkt es auf mich so ein bisschen absichtlich. Also, dass man nicht zu viel Chancen dafür bieten möchte, dass das irgendwie, dass Gegner sich darauf einstellen können. Also beispielsweise, wenn jetzt Dorian Finney-Smith irgendwie mehrere Pick-and-Rolls als Ballhändler läuft, dann denke ich mir danach schon, ja, okay, das war jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt der. Das werden wir wahrscheinlich nie und nimmer sehen, wenn es um was geht.
Ja.
Also ist halt irgendwie auch so ein bisschen so ein klassischer Carlisle-Trick. Aber ich glaube, das hat man jetzt bei einigen Teams. Also bei den Celtics hast du jetzt ja bisher auch noch nicht unbedingt das gesehen, was man sich dann erwartet, wenn es wieder losgeht. Also Tatum sah irgendwie bisher ein bisschen komisch aus. Kemba hat jetzt zumindest mal wieder gespielt. Das ist recht positiv. Aber wie gesagt, irgendwie mit dem Thema Aussagekraft, ich bin halt sehr gespannt, inwieweit sich die Spiele ab morgen Nacht dann komplett von dem unterscheiden, was man bisher gesehen hat.
Es ist halt ganz interessant, also weil, wie du sagst, also so Teams wie jetzt die Mavs oder die Celtics, die halt eigentlich im Endeffekt ihre Identität schon haben, die halt einfach darauf setzen können, dass da diese, ja, die Raps, die sie während der Saison schon drin hatten, dass die jetzt auch greifen werden, sobald sie halt müssen. Und dann hast du halt zum Beispiel so Teams wie die Sixers, keine Ahnung, ich habe auch schon mal so ein bisschen immer wieder reingeschaut, weil mich die Simmons-Geschichte schon irgendwie interessiert. Haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, die halt schon ein bisschen schauen müssen, okay, wie passen wir denn jetzt an? Dass jetzt Embiid ein bisschen aussetzen musste, um geschont zu werden, hat es dann natürlich nicht zwingend geholfen. Aber so, ich fand es schon ganz interessant zu sehen, wie die Simmons-Geschichte aussehen kann. Gerade weil eben so für mich auch die Frage da ist, wie man die Balance dann wirklich herstellt in einem echten in einem echten Spiel, wenn du dann sagst, okay, im Endeffekt, wenn es schnell gehen soll, der Ball zu Simmons, wenn wir in Halfcourt kommen, der Ball eher über Milton. Und also es ist auf jeden Fall möglich. Und da gibt's, und man hat man, finde ich, auch so gesehen, dass sie immer, wenn es halt, dass sie immer versuchen, erst schnell den Ball Richtung Simmons zu, oder oft, ich habe auch nicht alles gesehen, den Ball Richtung Simmons zu bringen und dann halt zu gucken, wenn es Halfcourt ist, dann geht er dann doch wieder Richtung Elbow oder in die Ecke. Fand ich auch einen ziemlich interessanten, ja, Zug sozusagen, dass auch der Dreier aus der Ecke, den er dann auch sofort genommen hat und dann auch getroffen hat, und dass da vielleicht, dass sie sagen, okay, sie versuchen ihn vielleicht dann wirklich da so ein bisschen rauszuziehen. Muss natürlich dann, also da sollte er natürlich dann auch regelmäßiger treffen, dass dann die Gegner ihn auch wirklich ernst nehmen sozusagen und dann nicht trotzdem irgendwie absenken. Aber so diese Balance bei Philly, bin ich gespannt, wie die sich finden wird. Aber ich finde schon, dass man auch irgendwo sehen konnte, wie gesagt, Aussagekraft hält sich in Grenzen, aber so im Ansatz, dass sie halt viel versucht haben, Simmons ins Pick and Roll zu involvieren, aber eben als Rollman und dann zu schauen, dass er halt was ja auch spekuliert wurde, nachdem Brad Brown die Ansage gemacht hat, dass er mehr auf der 4 spielen wird. Also dass da eben der andere, dass sie ein bisschen den anderen Weg gehen müssen im Endeffekt, als sie zum Beispiel die Mavs oder die Celtics.
Ja, also ich habe jetzt von den Sixers noch nicht so viel gesehen, aber also grundsätzlich war das auch im Prinzip ja der einzig logische Weg, wie sie das jetzt angehen konnten. Ja, ne? Also eben. Sie mussten ja so ein bisschen was verändern, um ihn einfach im Halbfeld mehr zu einer Waffe zu machen, und dafür ist das jetzt, schätze ich mal, erstmal der beste Weg. Und diese Sache mit dem Dreier, da bin ich halt mittlerweile echt vorsichtig bei ihm, weil wir haben das ja jetzt irgendwie, also ich meine, in der letzten Preseason beispielsweise hat er auch irgendwie immer mal wieder welche genommen, hat dann auch in der echten NBA mal seinen ersten getroffen, ja. Oder seine ersten, und meinte Brad Brown irgendwie, ja, das Ziel muss sein, dass er jedes Spiel mindestens einen nimmt, und dann hat er einfach erstmal monatelang keinen mehr genommen. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was davon dann real ist. Aber ich meine, es gab ja jetzt auch vor kurzem einen Bericht bei ESPN, wo irgendwie rauskommt, dass Simmons mit einem Sportpsychologen auch darüber spricht, wie man halt irgendwie das so ein bisschen mehr, also sich wohler damit fühlt, im Spiel solche Dreier zu nehmen. Und das deutet für mich auf jeden Fall in die richtige Richtung. Aber wie gesagt, er wird halt sehr viele Eckendreier erstmal nehmen müssen, bevor man ihn da respektiert. Und es ist jetzt spät dafür, aber besser spät als gar nicht.
Also es kann auch gehen. Ich meine, Jason Kidd, gut, Extrembeispiel. Aber ja, also nee, ich denke auch, und vielleicht ist auch dieser Eckendreier dafür gar nicht so blöd, weil er halt einfach dadurch, dass er jetzt weniger Ballhändler sein muss, dann vielleicht auch einfach einfachere Dreier in Anführungszeichen bekommt. Und damit eben, ja, die Ecke ist es auch ein bisschen näher dran und so. Vielleicht ist es, kann da auf jeden Fall irgendwie helfen. Wie hast du denn die Atmosphäre so wahrgenommen? Also das war ja auch eine große Frage. Also zum Beispiel auch, fand ich auch, also hat auch mich ziemlich beschäftigt, ist übertrieben, aber da war ich auch gespannt drauf.
Tatsächlich relativ wenig. Also ich meine, es hat mich, das, was man so wirklich vom Game Sound mitbekommen hat, hat mich halt an die Spiele oder Trainings erinnert, an denen ich früher mal teilgenommen habe. Mhm. Also schon sehr reduziert, und man hört halt so ein bisschen das Quietschen und das gegenseitige Anfauchen. Aber ehrlich gesagt, ich hätte mir bei den Übertragungen, die ich jetzt bisher teilweise gesehen habe, gewünscht, dass sie das mehr in den Vordergrund gestellt hätten, weil dieses, also es gab ja jetzt zum Beispiel welche, wo die dann irgendwie zu viert oder fünft waren und einfach über irgendwas gelabert haben, was teilweise überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hatte, und irgendwie, das war mir dann teilweise einfach viel zu viel. Das lenkt aber auch davon ab, und ich nehme an, dass, also ich gehe sehr stark davon aus, dass das jetzt anders sein wird, und von daher ist es dann auch halb so wild, aber dadurch hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass ich irgendwie schon wirklich was zu der Atmosphäre sagen kann. Mhm. Tendenziell finde ich das aber eigentlich ganz cool, wenn man relativ viel von dem, was auf dem Feld passiert, einfach hört. Also ich brauche jetzt zum Beispiel auch nicht zwingend irgendwie Crowd Noise oder irgendwelche krassen musikalischen Einspielungen. Die stören mich ja schon bei richtigen Spielen. Deswegen, oder also bei normalen Spielen besser gesagt. Und ja, von daher, ich bin mal gespannt, wie das dann bei den realen Spielen aussehen wird.
Also ich war überrascht, weil, also ich mag so die Emotionen in der Halle schon, und ich war überrascht, aber wie gering der Unterschied dann bei mir wahrnehmungstechnisch dann doch war. Und ich habe mir dann auch gedacht, ich meine, die Fans in der NBA, also klar, du hast deine Defense-Rufe oder Let's go Celtics oder was auch immer, aber es ist ja jetzt, die Atmosphäre in der NBA kommt ja eher dadurch, dass es halt hochkocht während so eines Spiels. Also wenn dann halt irgendwie, wenn das Heimteam dann irgendwie auf einem Run ist und dann, dass es dann halt abgeht in der Halle sozusagen, und das hast du gut, hast du natürlich in so einem Scrimmage sowieso nicht, aber dadurch ist halt auch im Spielfluss, finde ich, habe ich es jetzt tatsächlich gar nicht so vermisst. Dadurch auch, dass sie so ein bisschen Hallenmusik haben, dadurch, dass die Bänke auch reagieren. Du hörst ja auch, wie die Bank reagiert aufs Spiel so ein bisschen. hast du halt trotzdem irgendwie eine gewisse Emotion. Also ich glaube schon, dass vielleicht Richtung Playoffs es was anderes sein wird, weil da, oder könnte ich mir vorstellen, weil da ist halt einfach ein bisschen, da die Emotion schon ein bisschen intensiver normalerweise ist. Aber mich hat's, also ich war, für mich hat es sich überraschend normal angefühlt, sagen wir es mal so. Also dafür, dass halt wirklich ein dann doch großer Teil des gesamten Drumherums irgendwie gefehlt hat. Aber ich fand es ganz witzig, irgendwo im JJ Redick Podcast haben sie ja auch so, hat erst seine bei, also Tommy Arthur, mit dem er es zusammen macht, und der eine Gast, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, haben darüber gesprochen, dass für sie eben, also so was Ähnliches gesagt wie ich jetzt gerade, und dann so JJ Redick meint dann so, ja, I'm glad you enjoyed yourselves. Ja. Und er hat gesagt, nee, Spaß, aber für sie war es halt, für die Spiele sagt er, ist halt total komisch, du kommst halt raus in die Halle und es ist halt komplett ruhig. Und das bist du halt nicht gewöhnt, und er hat gesagt, vor allem krass ist halt beim Freiwurf, dass du da gar nichts hörst.
Ja.
Also, dass du da halt wirklich, dass du komplett totenstill ist, und angeblich hat er dann irgendwie auch mal, also du wirst halt auch nicht blöd angemacht, und angeblich hat er dann irgendwann mal zu Jamal Crawford gesagt, er soll mal ein bisschen auf den Sack gehen, weil er braucht jetzt irgendwas, dass er, ja, sich normal fühlt sozusagen. Und ja, das finde ich ganz cool, immer so eine Spielerperspektive zu hören, weil für uns ist halt natürlich eine ganz andere Wahrnehmung irgendwo.
Ja, bin mal gespannt, ob sich deine Theorie, dass die schlechtesten Freiwurfschützen der Liga jetzt dann auf einmal viel, viel besser treffen, ob sie die sich ja dadurch bewahrheitet oder ob das noch extremer wird. Also
ob der Kopf noch lauter wird, meinst du?
Ja, genau.
Es kann natürlich sein, auf jeden Fall. Ist gut möglich.
Manchmal wird der Kopf dann nämlich auch zum dritten Bein.
Ja, das ist ganz schnell. Passiert ganz schnell. Im Fußball ist es ja ein Ziel bei manchen Teams.
Absolut. Aber ich habe auch schon gedacht, vielleicht schauen sich die Teams einfach im Zweifel nochmal Werder-Spiele an oder fragen mal Philipp Bargfrede, wie das eigentlich ist, weil der hat es schließlich etabliert, einfach während dem Spiel zu trommeln auf der Bank, um seine, um sein Team anzufeuern. Vielleicht ist das der Move, den sie da auch brauchen.
Gut möglich. Ich meine, die Sixers mit ihrer Freiwurf-Zelebrierung, synchrones Klatschen, kurz aufstehen, wieder setzen, gehen ja da schon mal in die Richtung auf jeden Fall.
Absolut.
Sonst irgendwas noch, was dir so hängen geblieben ist?
Ich glaube, aus dem Stegreif nicht, ne.
Ich fand auch ganz interessant, wie schnell Jaren Jackson zum Dreier hochsteigt teilweise.
Ja. Also
auch Pull-Up.
Gut, er muss auch alle Dreier für Memphis nehmen, sozusagen.
Yes. Ja, es ist nicht mehr geworden, aber sah auf. Ich meine, die Wurfbewegung ist immer noch etwas gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem interessant. Und sonst, sonst habe ich eigentlich auch nichts. Tatsächlich.
Außer natürlich, fällt mir gerade ein, Pacers natürlich.
Ja, richtig, stimmt.
Verletzung von Domantas Sabonis, ätzend. Also, sehr ätzend. Zumal man jetzt nicht weiß, wie lange es dauert. Miles Turner hat jetzt gesagt, er muss jetzt damit planen, dass Sabonis nicht zurückkehrt. Sie wissen immer noch nicht genau, wie sich Oladipo jetzt entscheiden wird, ob er mitmacht oder nicht. Also bei den Scrimmages ist er dabei, aber ob er sich damit wohlfühlt, beim Restart mitzumachen, ist er immer noch nicht, zumindest öffentlich, entschieden.
Ja.
Dadurch ist irgendwie, also die Pacers waren ja vorher schon ein Team, bei dem jetzt irgendwie, glaube ich, relativ viel richtig laufen müsste, damit sie eine Serie gewinnen. Aber jetzt irgendwie habe ich sie mittlerweile doch schon ziemlich abgeschrieben. Wie ist das bei dir?
Ja, also es ist dann, sie sind halt natürlich, ich glaube, sie sind weiterhin schon ein solides Team. Aber ja, also der Sabonis-Ausfall ist natürlich bitter. Er hat auch so eine plantare Fasciitis, oder wie heißt es?
Ja.
Ja, genau. Und das
Plantar kann, also, Fasciitis heißt es, glaube ich, auf Deutsch.
Da bist du ja als Bulls-Fan weiß man ja auch Bescheid, weil damit hat Joachim. Sich Noah ziemlich...
Joachim,
genau, hat sich da ziemlich viel mit rumgeplagt, und deshalb, also da kann man, glaube ich, auch gar nicht so genau eine Diagnose einfach treffen, wie lange das dauert. Also es kann schneller gehen, es kann aber auch länger dauern, und es ist natürlich bitter, also gerade ja, in dem Kontext bei dem Team, das ja, wo halt Sabonis dann doch, glaube ich, eine relativ wichtige Rolle, was den Ausschlag nach oben eingenommen hat. Und Oladipo, ich meine, das ist halt auch so ein zweischneidiges Vorbereiten. Also musst du jetzt, wie richtest du dich aus? Du kannst dich jetzt nicht perfekt darauf vorbereiten, mit ihm zu spielen, nicht ohne ihn zu spielen. Vielleicht ist intern aber eher auch schon mehr klar. Ich hoffe halt, ja, natürlich verlieren sie dadurch. Es ist einfach zu viel in Limbo sozusagen. Und dadurch hast du natürlich, ich glaube, und das ist halt unter den Umständen gerade schon relativ schwierig, das dann irgendwie auch komplett auszugleichen. Wenn Oladipo spielt, sieht es wieder ein bisschen besser aus, aber ja.
Ja, Oladipo ist halt letztendlich der Einzige in dem Kader, der so wirklich die krassen Ausschläge nach oben haben kann, finde ich. Ja. Also der jetzt irgendwie in eine Serie reingehen könnte und da dann auch, also wenn man jetzt so die anderen Top-Teams im Osten sieht und da dann vielleicht auch der beste Spieler von der Serie sein könnte, das sehe ich jetzt bei Sabonis gar nicht unbedingt, aber Sabonis war halt irgendwie in dieser Saison trotzdem ihr wichtigster Spieler. Und also derjenige, der irgendwie offensiv vom Halbhaus aus irgendwie fast alles verankert hat und so ein bisschen die, dem Spiel seine Struktur gegeben hat. Und wenn so jemand dann auf einmal raus ist, ja, weiß nicht, ist schon schwierig.
Gerade so kurzfristig.
Ja.
Und ja, es macht den Osten nicht spannender, das stimmt.
Ja, also ich fürchte, die erste Runde im Osten wird grundsätzlich relativ lame. Also es kommt ein bisschen drauf an, auf wen dann Philly treffen wird. Also je nachdem, ob sie auf 5 oder 6 landen. Das könnte natürlich eine richtig interessante Serie werden, aber ansonsten so das die obere Hälfte des Plateaus, oder besser gesagt, nee, die untere Hälfte des Plateaus sieht halt irgendwie doch relativ dezimiert jetzt aus. Bei den Magic immerhin Jonathan Isaac wieder dabei.
Das ja, stimmt.
Das finde ich persönlich ziemlich cool, weil ich dem einfach auch gerne zusehe. Aber auch mit ihm sind die Magic jetzt natürlich kein Top-Team. So das Brooklyn-Washington-Thema kennen wir. Und ja, jetzt Indiana auch so ein bisschen dezimiert. Also ja, ich glaube, für die erste Runde im Osten ist es, die wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt jeden von den Sitzen reißen.
Ich glaube auch nicht. Aber dafür wird der Westen irgendwie entschädigen, hoffentlich. Teilweise zumindest.
Da kann ich es mir zumindest sehr gut vorstellen eigentlich, ja.
Ich glaube, interessant wird alles. Also selbst wenn jetzt zum Beispiel Lakers-Grizzlies, kann man sich, glaube ich, würde ich mir gerne anschauen, allein wegen der Grizzlies.
Ja, absolut. Und jetzt ist ja Zion auch wieder da. Also.
Ja, eben. Zion ist zurück. Und dadurch wird alles nochmal ein Stück interessanter. Gut, damit sind wir durch, oder? Mit dem aktuellen Teil.
Würde ich auch sagen.
Perfekt. Dann, Freunde, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und dann gehen wir jetzt zum Interview. Wir hoffen, ihr habt Spaß. Also ihr habt uns, glaube ich, echt ein paar ganz coole Eindrücke geliefert. Und ja, wir haben es natürlich, die Aufnahme, wir haben telefoniert, also soll es nicht ganz perfekt sein, seht uns nach. Wir versuchen unser Bestes natürlich, aber der Inhalt stimmt. Und das ist ja die Hauptsache. Damit verabschieden wir uns jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Reingehauen.
Reingehauen.
Ja, und jetzt sitzt er tatsächlich bei uns René Prüssner, Head of Sports Science von Kinexion. René, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Hallo zusammen, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ja, ihr arbeitet bei Kinexion ja relativ eng mit der NBA zusammen, auch mit anderen Sportligen, auch mit der Bundesliga haben wir jetzt schon gehört. Vielleicht, ich könnte da jetzt viel sagen oder wir könnten jetzt viel sagen, vielleicht aber zum Einstieg kannst du vielleicht mal ganz kurz einfach ein paar Sätze loswerden, was so genau euer Aufgabengebiet ist, wie ihr da mit der NBA zusammenarbeitet, auch ganz allgemein, also muss jetzt gar nicht irgendwie konkret auf den Fall jetzt sein, sondern einfach ganz allgemein.
Ja, gerne. Ja, also wir bei Kinexion, wir haben eine Technologie entwickelt, die Positionsdaten erfasst. Das heißt, wir sind in unterschiedlichsten Sportarten vertreten. Aktuell ist so unser Steckenpferd und die größte Sportart auch der Basketball. Wie ihr angesprochen habt, da sind wir eben in der NBA sehr, sehr zahlreich auch installiert bei vielen Vereinen. Sprich, einige Vereine arbeiten tagtäglich mit unserer Lösung im Trainingsbetrieb, erfassen die Daten, kriegen auch die Auswertungen. Und jetzt speziell meine Rolle, beziehungsweise auch die Rolle dann unserer anderen Sportwissenschaftler im Team, die sowohl in München als auch in den USA hocken, ist, dass wir unsere Kunden einführen in die Arbeit mit dem System, in die Technologie, mit ihnen auch allgemein erstmal durchsprechen, was es für Daten gibt und wie man mit den Daten dann auch gezielt jeweilig im Verein damit arbeiten kann. Und da gibt es eben ganz verschiedene Ansprechpartner.
Und in welche Richtung gehen die Daten dann? Also so Fitnesswerte der Spieler oder die klassischen Stats, die man ja auch mittlerweile kennt, also zur Analyse des Spiels quasi?
Ja, also wir fokussieren uns eigentlich auf die Performance. Das heißt, wir erfassen alles, was man auch so aus anderen Sportarten kennt, wie ja ganz banal gesagt Gesamtdistanzen zum Beispiel, erfassen aber auch Sprints, Beschleunigungen bis hin zu Sprüngen. Das heißt, wir haben dann eine breite Palette an Daten, die wir erfassen, erheben und dann auch zur Auswertung bereitstellen.
Okay, also im Endeffekt tragt ihr dann sozusagen zu einem Gesamtbild der Physis der Spieler bei und dann kann man so ein bisschen die, ja, gucken, wie sich die Gesundheit entwickelt oder ob es irgendwo ein bisschen Einbrüche gibt, die darauf hindeuten, dass irgendwas nicht stimmen könnte, in dem Sinne.
Ja, genau. Also in der Tat ist es so, wir werten sowohl die Trainingsdaten aus, haben aber auch Zugang zu den Spieldaten, die wir dann vergleichbar machen, sodass wir das ganzheitliche Bild aller On-Court-Actions erfassen können, auswerten können und so wirklich ein gesamtheitliches Bild von jedem Athleten zur Verfügung stellen können und dann auch individuell und gezielt auf die einzelnen Daten der jeweiligen Spieler eingehen können.
Ja, dann ist ja quasi, seid ihr, was Load Management angeht, wahrscheinlich der große rechte Arm der Teams, mit denen ihr zusammenarbeitet, oder? Dass sie dann wissen, wann ein Spieler vielleicht mal besser mal ein Spiel aussetzen sollte oder zwei oder so.
Ja, wir unterstützen sie ganz stark. Manche Teams intensiver, manche Teams weniger intensiv. Das hängt, wie gesagt, auch damit zusammen, wie groß der Staff bei den jeweiligen Teams ist. Also einige sind so breit aufgestellt, dass sie eigene Datenanalysten oder Data Scientists auch schon in ihren Reihen haben. Da geht es dann ganz gezielt darum, gegebenenfalls Weiterentwicklungen voranzustoßen, vielleicht auch neue Metriken mit ihnen gemeinsam zu entwickeln. Andere sind nicht so breit aufgestellt. Da geht es dann auch ganz stark darum, ein Reporting vielleicht zu übernehmen und dann eben auch wirklich zu schauen in die Daten, ist ein Spieler jetzt vielleicht überbelastet, ist er unterbelastet, muss man ihm vielleicht mal, ja auch mal in der Rotation etwas weniger Zeit geben oder im Training etwas zurücknehmen.
Welche technischen Voraussetzungen sind nötig, um diese Daten erfassen zu können? Also wird da in erster Linie mit Kameras oder mit Sensoren gearbeitet? Wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also unsere Technologie besteht aus sogenannten Ankern, die um ein Spielfeld installiert werden. Diese Anker kommunizieren dann mit jeweils einem Sensor, den der Spieler trägt. Und typischerweise werden diese Sensoren dann in kleinen Pockets angebracht, die an der Hose direkt bestückt werden oder angenäht werden, sodass die Spieler davon auch nichts merken und da keine Probleme haben. Das ist so der Hauptteil, der dann in den Trainingsarenen hängt. Für die Spiele aktuell greifen wir viel auf die Daten zurück, die über Video erfasst werden, weil es im Spielbetrieb aktuell auch keine Möglichkeit gibt, mit Sensoren zu arbeiten. Und für Auswärts-Trainingseinheiten gibt es noch eine mobile Einheit von uns, mit denen auch gearbeitet werden kann, die dann keine Infrastruktur benötigt, aber ein paar abgespeckte Metriken nur zur Verfügung stellt.
Heißt das in dem Fall dann, dass die Daten, die man im Training erheben kann, ein bisschen genauer sind als die, die im Spiel gemessen werden können, weil das halt über Video nur stattfindet?
Genau, also gerade so höhere Beschleunigungen, hohe Geschwindigkeitsbereiche werden sehr, sehr gut im Trainingsbetrieb auch abgebildet. Wir versuchen die Videodaten natürlich vergleichbar zu machen, lassen da auch unsere Logik, Algorithmen, Filter drüber laufen, sodass da eine Vergleichbarkeit der Daten herrscht, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass man immer mit demselben Pool an Daten und Definitionen auch arbeitet.
Wie reagieren denn dann die Spieler? Oder wie haben die, oder hast du da einen Einblick gehabt, wie die Spieler reagieren, sodass sie jetzt halt sozusagen immer gläserner werden, man immer mehr sieht, so okay, da fehlt vielleicht was, ist ja vielleicht auch mal nicht nur irgendwie die Gesundheit, sondern vielleicht auch, weiß ich nicht, dass man sich jetzt nicht perfekt fit gehalten hat oder keine Ahnung. Aber gab es irgendwie Reaktionen von Seiten der Spieler?
Ja, also es gab Reaktionen, es gibt auch nach wie vor Reaktionen. Auch hier ist es, glaube ich, sportartübergreifend so, dass du immer Spieler hast, die richtig geil drauf sind, richtig Bock haben, die von Tag 1 auf Feuer und Flamme damit sind und auch nach jedem Training herkommen und sofort ihre Stats sehen wollen und damit auch sich auseinandersetzen wollen. Und natürlich gibt es auch Spieler, die sagen, ich habe keinen Bock da drauf, muss das denn sein? Und ich will da nicht meine Daten so freigeben. Am Ende des Tages ist es aber so, nach einer gewissen Zeit, wo alle mit dem System auch gearbeitet haben, merken sie, dass es ja nichts ist, was ihnen schadet, sondern zugute kommt. Weil jedem ist ja daran gelegen, das Training oder den Spieler so zu belasten, dass er sich nicht verletzt. Weil ein verletzter Spieler ist für einen Spieler immer schlecht, wenn er nicht spielen kann. Es geht um Verträge, es geht um viel Geld. Das heißt, irgendwann verstehen die Spieler auch, dass es dazu beiträgt, dass sie einfach gesund bleiben, fit bleiben und möglichst lange auf höchstem Niveau spielen können.
Also es gibt da ja auch so Erfolgsbeispiele zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel mal von Joel Embiid gelesen, der ja, als er in die Liga kam, also ich weiß nicht, wie konkret, also möchte jetzt nicht konkret auf jedes einzelne Spiel eingehen, das habe ich nur mal offiziell gelesen irgendwo draußen, dass er war ja am Anfang ganz groß die Verletzungsproblematik und dass dann eben mithilfe verschiedener Metriken, verschiedener Sensoren dann eben geguckt wurde, wie kann man ihn denn am besten belasten, dass er so gesund wie möglich durch eine Saison kommt.
Also Embiid ist, glaube ich, oder 76ers allgemein auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Sie waren unser erster Partnerclub in den USA, als wir damals in die USA gegangen sind. Sind sehr, sehr datenaffin und innovativ von Tag 1 auch schon unterwegs gewesen und haben sich damit auch sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und ich glaube, an so einer Erfolgsstory wie bei Joel Embiid sieht man, dass Daten wirklich dazu beitragen können, Spieler, die oft verletzungsanfällig sind, einfach auf ein Niveau zu heben, dass sie nicht mehr so verletzungsanfällig sind.
Wenn du schon sagst, also dass die Sixers da ein sehr positives Beispiel sind und früh dabei waren, lässt sich das irgendwie ausdrücken, inwieweit die Bereitschaft oder das Interesse daran, mit solchen Daten zu arbeiten, über die letzten Jahre gewachsen ist? Also das ist ja im Prinzip noch ein relativ neuer Ansatz, also gerade das so detailliert zu machen.
Ja, es ist ein neuer Ansatz und man sieht auch, es gibt Vereine, die da etwas innovativer unterwegs sind und da vielleicht auch ein, zwei Jahre Vorsprung haben. Man sieht, dass jetzt natürlich immer mehr Vereine da auch nachziehen, weil sie merken, wie wir müssen da vielleicht auch noch ein paar Prozent rauskitzeln. Und am Ende des Tages geht es im Leistungssport um ein paar Prozent, die ich mehr vielleicht liefer als der Gegenspieler oder der Gegner allgemein gesagt. Und wir merken auch, dass Europa dem Ganzen nochmal hinterherhinkt. Also wir in Europa sind sogar nochmal ein, zwei, drei Jahre hinter den USA.
Ihr habt jetzt aber auch in Europa angefangen, also mit, ich glaube, mit Bayern arbeitet ihr zusammen, Bamberg und so, also da ist so quasi so, die ersten Schritte sind getan.
Genau, also Bayern, Bamberg und Alba Berlin, genau, ja. Das sind so unsere drei Clubs, mit denen wir in Deutschland auch jetzt schon zusammenarbeiten, auch die komplette letzte Saison schon gearbeitet haben, versuchen da jetzt natürlich auch Stück für Stück den europäischen Markt weiter zu erschließen, weil wir auch natürlich merken, dass bei den Vereinen auch immer diese Wissbegier vorherrscht, was ist denn in der NBA gerade so Stand der Dinge, was gibt es für Technologien, was können wir auch in Europa davon adaptieren, was lässt sich auch einfach bei uns umsetzen. Und da merken wir jetzt schon, dass auch der Austausch unter den Trainern immer besser wird. Durch das Netzwerk, was wir auch als Firma natürlich haben, können wir extrem gut die Clubs dann auch mit den USA vernetzen, um da vielleicht dann auch nochmal Unterstützung zu geben.
Wenn wir so zu dem Prozess dann zurückkommen, also wenn quasi diese Daten erstmal erhoben wurden, also beispielsweise nach einer Trainingseinheit, was ist dann der nächste Schritt? Also was passiert im nächsten Schritt damit?
Also erstmal ist es so, die Daten gibt es auch live zur Verfügung. Ich glaube, das ist so der erste Schritt, dass man sagen kann, jeder, der Zugriff auf das System hat, kann live in die Daten reinschauen. Das heißt, ein Athletiktrainer zum Beispiel oder ein Datenanalyst kann sich hier schon spezifische Drills untersuchen und vielleicht auch schon live während dem Training einzelne Drills aufbereiten, sodass dann der Staff das direkt nach Trainingsende, wenn er ins Büro kommt, schon vorliegen hat. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig hervorzuheben. Und meistens ist so, Training ist zu Ende, dann wird auch die Session dann beendet, so nennen wir das bei uns in der Applikation, wenn Training angelegt wird. Und dann kann man direkt schon in die Daten eintauchen. Also man muss nicht irgendwo was hochladen oder synchronisieren, sondern man hat die Daten direkt zur Verfügung und hat dann die Option, anhand seiner vorgefertigten Reportings oder Excel-Vorlagen, sich die Daten direkt herunterzuladen. Wir haben aber auch Schnittstellen zu verschiedenen Athlete-Management-Systemen, wo die Daten auch automatisiert dann übergeben werden, sodass man auch hier damit arbeiten kann, damit einfach auch wirklich eine medizinische Abteilung Zugriff auf ihre Daten hat, dass die Fitnessabteilung Zugriff hat, dass vielleicht ein Assistant Coach Zugriff hat, wenn es auch mal Themen gibt, die vielleicht im taktischen Bereich mit angesprochen werden sollen. Das ist uns eben ganz, ganz wichtig. Wir wollen da wirklich jeden bedienen und das Ganze so einfach wie möglich festhalten.
Und habt ihr da so eine, mit den einzelnen Teams so eine Art Vorabfilter irgendwie, bei denen ihr sagt, okay, das ist, also die Teams sagen jetzt so, wir wollen jetzt besonders auf das achten, oder ihr sagt den Teams vielleicht sogar, hey, achtet mal darauf, oder gibt es da irgendwie so eine Vorauswahl, oder gibt es einfach einen großen Datensatz, über den die Teams dann vorher unterrichtet wurden, wie sie ihn anwenden können, und dann machen sie es für sich?
Also ja, sie sollen, oder viele machen es auch für sich, sie machen es aber nie so für sich, dass man sagt, hier ist es und macht mal, sondern es ist immer so, dass wir aus dem Projektmanagement, aus der Sportwissenschaftsabteilung heraus ein intensives Onboarding den Vereinen mitgeben, wo wir auch persönlich dann vor Ort sind und wirklich uns mit den im Staff ein, zwei, drei Tage einschließen und ganz inhaltlich im Detail alles durchsprechen. Wie ist vielleicht die Philosophie von eurem Spiel? Was habt ihr für Spielertypen? Habt ihr Probleme mit Verletzungen? Wie schaut so ein Trainingstag bei euch aus? Seid ihr auch viel im Gym unterwegs? Gibt es da vielleicht auch Ideen, dass wir Daten im Gym mit erfassen? Wollt ihr Herzfrequenzdaten zum Beispiel auch mit integrieren? Und welche Daten hattet ihr in der Vergangenheit schon? Vielleicht haben sie auch schon mit einem Vorgängersystem Berührungspunkte gehabt. Welche Daten kennt ihr schon? Und dann geht es da wirklich ganz, ganz stark im Detail drum, die onzuboarden und mit ihnen dann auch benutzerdefinierte Oberflächen zu bauen, dass sie sofort mit einem Knopfdruck ihre Daten zur Verfügung haben.
Das heißt, also, es wird alles so auf die Teams zugeschnitten, sozusagen auf die Einzelnen?
Ja, wird komplett zugeschnitten, und dadurch, dass es dann auch verschiedene Logins gibt und Accounts gibt, kann man das dann auch für mehrere Stakeholder bereitstellen und zurechtschneiden.
Kann man das irgendwie allgemein fassen, welche Daten irgendwie von Coaches oder Teams besonders oft als wichtig erachtet werden? Also was quasi fast immer dabei ist?
Ja, also ich glaube, was man schon immer hat, ist sowas wie eine Gesamtdistanz, weil das einfach so das Volumen auch widerspiegelt. Basierend auf Gesamtdistanzen gibt es dann eben auch den Faktor Distanz pro Minute, was dann schon wieder heruntergebrochen ist und an der Spielzeit oder Trainingszeit relativiert ist, sodass man auch eine Vergleichbarkeit herstellen kann. Natürlich schaut dann auch jeder auf hochintensive Läufe. Das heißt Beschleunigungen, Entschleunigungen, Sprints oder einfach wirklich die zurückgelegte Distanz in High-Intensity-Zones. Also das sind, glaube ich, schon so Metriken, die sich jeder anschaut. Und dann gibt es eben vielleicht noch so einen Acceleration-Load, wo man einfach wirklich einen Fokus auf Accelerations, also Beschleunigung, nochmal legt. Das ist, glaube ich, so der Pool an Daten, den jeder verwendet. Und dann hat halt jeder nochmal so ein, zwei Daten on top, wo er sagt, da erkenne ich besonders viele Korrelationen oder das ist einfach eine Metrik, die mir richtig zusagt, weil ich die schon immer hatte und die Daten einfach auch weiterhin nutzen möchte.
Jetzt hat man dann die einzelnen Daten quasi und die ganzen Informationen. Und wie lässt sich dann, also eine konkrete Folge oder wie ist der Weg dann zur konkreten Folge für den einzelnen Spieler, für das Team jetzt oder für die Trainingsarbeit auch? Also zum Beispiel jetzt bei der Distanz oder bei den Sprints, bei der Höchstgeschwindigkeit.
Also erstmal so, dass man natürlich eine Basis braucht. Das heißt, wenn ich jetzt zu einem Verein gehe, das System installiere, in Betrieb nehme, kann ich nach dem ersten Training schwierig was sagen. Also ich kann eine Einschätzung geben, wie intensiv war das Training, eben auf der Basis der Erfahrungen, die man hat, auf Basis von Referenzwerten, die man auch hinzuziehen kann. Aber ich kann noch nicht so ins Detail gehen, zu sagen, okay, das Training war jetzt für Spieler XY zu hoch, war zu niedrig intensiv, da müssen wir nochmal nachbessern. Das heißt, man braucht erstmal eine gute Ausgangsbasis. Ganz, ganz viele Vereine machen das, indem sie eine Leistungsdiagnostik zum Beispiel zu Beginn der Saison voranstellen, wo man dann eben Maximalwerte wie Beschleunigungen, Geschwindigkeiten, vielleicht auch eine Herzfrequenz schon mal erfasst hat, die man dann auch sofort in Relation setzen kann bei jedem Training. Und was auch noch ein ganz großer Baustein ist, ist eben die Spieldaten. Das heißt, irgendwo will ich ja mein Training immer aufs Spiel auslegen. Das heißt, wenn ich die Spieldaten auch habe, kann ich jedes Training und jeden einzelnen Spieler dann in Relation zu seiner Spielleistung setzen. Und damit hat man dann ganz viele Möglichkeiten zu gucken, wie hoch war jetzt die Belastung im Training 1. Also zum Beispiel gibt es so eine Clusterung wie Matchday minus 1. Ich lege meine ganze Beschreibung der Trainingseinheiten an den Spieltagen aus und kann dann die einzelnen Trainingseinheiten untereinander vergleichen und sehe so auch an den Verlauf, ist der Spieler jetzt in Relation zum Spiel hochbelastet gewesen, niedrig belastet gewesen, wie schaut es in der Trainingswoche aus, wie schaut es dann auch in der Spielbelastung aus und kann so wirklich den kontinuierlichen Verlauf der Daten aufzeichnen und immer schauen, ist der Spieler über der gesetzten Schwelle oder unter der gesetzten Schwelle.
Das gibt einem dann auch die Möglichkeit, theoretisch so ein bisschen die Trainingssteuerung Richtung Spiel dann anzupassen, oder? Dass man dann sagt, okay, wir merken jetzt, wenn wir an der Schraube drehen, dann ist die Leistung im Spiel ein bisschen geringer. Wenn wir das machen, ist ein bisschen höher und dann so ein bisschen die Intensität vielleicht zu variieren.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, typischerweise ist ja so ein Abschlusstraining ja auch meistens so ein bisschen Shoot-Around, ja. Niedrigintensiv, dass man wirklich sehr, sehr gut vorbereitet in ein Spiel gehen kann oder sich dann auch durch eine Reise nochmal gut vorbereiten kann. Aber genau so habe ich jetzt eben die Möglichkeit, das Ganze auch mal mit Daten objektiv zu untermauern und einfach auch dann dem Trainer vielleicht auch hier und da mal einen Hinweis zu geben oder ein Feedback zu geben. Oh, jetzt sehen wir, die Spielleistung bricht auch gerade ein, gerade in den letzten Vierteln vielleicht. Entweder Rotation nochmal versuchen zu erhöhen oder wir müssen im Training auch mal drauf schauen, dass wir jetzt die nächsten 2, 3, 4 Einheiten auch eher von Intensität mal ein bisschen runterfahren oder vom Volumen herunterfahren. Und dafür vielleicht auch mal kurz und knackig trainieren. Also da gibt es dann verschiedene Ansätze, die man dann auch durchsprechen kann im Staff.
Ich meine, du hast ja vorher gesagt, ihr habt ja unterschiedlich oder ihr arbeitet unterschiedlich intensiv mit Teams zusammen. Es gab Teams, die Sixers waren euer erster Kunde. Es kommen immer mehr. Mittlerweile sind es, glaube ich, ich weiß gar nicht, über die Hälfte mittlerweile, ne?
Mit denen jetzt ja, über die Hälfte. Also wir sind auch über den 20ern schon. Ja. Fehlen nicht mehr viele.
Ja, also, es bewährt sich also.
Ja.
Genau, aber wie ist denn da so am Anfang, wenn man neu zu einem Team kommt, wie ist denn da so die Überzeugungsarbeit, also mit den Coaches, da sind vielleicht auch einige, die etwas ältere Schule in Anführungszeichen sind oder auch mit dem Staff allgemein, ist es dann so, okay, da kommt jetzt jemand von außen und will uns irgendwie sagen, so, oder stößt man auf offene Ohren?
Also meistens stößt man auf offene Ohren, weil sich ja ein Verein in der Gesamtheit dafür entschieden hat, das System sich anzuschaffen.
Ja.
Ich glaube, wo es eher immer Skepsis gibt, ist, wenn man vielleicht mal so einen Demo-Termin oder so eine Präsentation hat, weil da sind die Leute dann oft so, okay, jetzt kommt ein Dienstleister, was will der eigentlich von mir, was will der mir erzählen? Ich glaube, da gibt es schon die ein oder anderen Themen, wo man auf viel Skepsis gestoßen ist. allgemein ist so, und das ist eigentlich, zieht sich komplett bei allen unseren Mitarbeitern auch so durch, wir sind niemand, der zu einem Verein kommt und sagt, wir stellen uns hin und wissen, wie es läuft und sagen euch, wie es läuft, sondern wir sind da auch sehr demütig unterwegs. Wir wissen, was es heißt, im Profisport zu arbeiten. Wir wissen auch, was es bedeutet und was für ein Privileg es ist, dann bei solchen Teams vor Ort sein zu dürfen, während den Trainingseinheiten und mit den Coaches zu sprechen. Und wir wollen immer nur dahingehend alle unterstützen und sagen, wir liefern euch eine Plattform, wo ihr jetzt objektive Daten bekommt. Wir liefern euch Know-how, wie man mit den Daten arbeiten kann. Wir können euch aber nicht das Know-how geben, was der Headcoach hat, wenn man sagt, Stichwort Bauchgefühl. Das heißt, es gibt ja immer die Situation, wo vielleicht die Daten sagen, tu den Spieler raus, wechsel den Spieler aus oder lass ihn heute mal weniger spielen. Und der Headcoach hat aber das Gefühl, dass der heute richtig on fire ist, der Junge, und einen Dreier nach dem anderen reinbombt und dann lässt er ihn auch spielen. Also ich glaube, das ist immer das ganz Entscheidende, dass man Daten unterstützen, sie können aber niemals den Trainer ersetzen. Und ich glaube, wenn man so auch bei einem Verein auftritt und ihnen da auch einfach ja, selbstbewusst gegenübertritt und sie merken, man hat Ahnung von dem, was man ihnen erzählt, dann funktioniert das sehr, sehr gut und dann stößt man da tatsächlich immer auf offene Ohren.
Kommt das auf der anderen Seite auch vor, dass zum Beispiel ein Coach glaubt, etwas beobachtet zu haben, sich aber nicht ganz sicher ist und dann nach entsprechenden Daten fragt, um halt zu schauen, ob sich das verifizieren lässt?
Ja, das kommt tatsächlich auch oft vor. Man hat auch schon den Fall gehabt, dass man, wenn man Drills macht, kann man ja auch nicht alle Spieler beobachten und man ist ja auch nur ein Mensch hat ja auch immer so, ja, seine Lieblinge in Anführungszeichen. Das heißt, man hat ja auch immer das Gefühl, subjektiv macht der eine Spieler vielleicht mehr als der andere. Und da gab es schon die eine oder andere Überraschung, wo ein Trainer dann auch in die Daten geschaut hat und gesagt hat, oh, der ist wirklich so viel gelaufen. Ich habe eigentlich gedacht, der ist viel, viel weniger gelaufen. Oder was? Der ist mein schnellster Spieler, das kann doch gar nicht sein. Also solche Situationen gibt es tatsächlich häufiger.
Das ist witzig, das ist was wie bei den Fans, ne? Merkt man ja selber auch immer, wenn man dann irgendwie der persönliche Bias, wenn man seinen Favoriten gefunden hat, irgendwie.
Aber wenn du von so einem Demo-Meeting, wo euch dann so ein bisschen Skepsis eher entgegenkommt, ist es, gibt es da irgendwelche bestimmten Zweifel, die ihr öfter zu hören bekommt? Also wo halt vielleicht jemand denkt, so das ist ein Ansatz, mit dem man jetzt weniger anfangen kann?
Ich glaube, die meisten Zweifel, die man anfangs hat, ist dadurch, dass wir uns in so einer Pionierarbeit aktuell auch befinden und wirklich auch versuchen, Technologien an den Mann zu bringen, ist es so, okay, ich habe jetzt die letzten 30 Jahre im Geschäft gearbeitet, ich habe nie Daten gehabt, warum soll ich jetzt auf einmal mit Daten arbeiten und was ist der Mehrwert, der gestiftet wird? Und ich glaube, das ist sowas, was sich schon dann durchzieht und wo man dann einfach sagt, okay, wir starten mal, wir machen starten mit dem Training, ihr könnt live auf die Daten schauen. Und ja, meistens ist es dann tatsächlich so, wenn man mal diesen 2D-View dann den Leuten zeigt, wo sie direkt sehen, wie sich die Spieler auf dem Spielfeld bewegen, dann sagen sie, boah, geil. Und okay, was kriege ich für Statistiken? Und okay, gib mir mal den Sprung von dem Dunk. Und dann hat man sie eigentlich ganz gut. Und dann kann man da auch richtig rumspielen und schon die ersten Ideen entwickeln, welche Daten sie sehen wollen, was ihnen vielleicht noch fehlt und wie das Ganze weiterentwickelt werden kann.
Jetzt ist die Lage aktuell ja so, dass also in vielen Sportarten, unter anderem in der NBA, aber auch vorher schon in der BBL, in der Fußball-Bundesliga, nach einer sehr ungewöhnlich langen Pause dann ziemlich schnell wieder hochgefahren wurde und dann auch eigentlich schneller Spiele aneinandergereiht wurden, also sehr schnell eine hohe Belastung. Führt das vielleicht dazu, dass die Offenheit für so einen Ansatz oder für so eine Datenerhebung vielleicht sogar noch wächst, also weil man einfach den Bedarf noch mehr sieht? Das ist ja für alle eigentlich eine unbekannte Lage.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat man auch gesehen. Wir haben da auch ein paar Analysen durchgeführt in den verschiedenen Sportarten, weil es uns natürlich extrem interessiert hat, wie hat sich dieser Restart nach Corona ausgewirkt. Und man hat eigentlich sehr, sehr schön gesehen, dass sowohl in der Fußball-Bundesliga nach Corona die größten Maximalwerte teilweise erreicht wurden. Das heißt, es wurden von einzelnen Spielern die meiste Gesamtdistanz, die jemals in den letzten 2-3 Jahren gemessen wurde, zurückgelegt. Da haben wir gleich bei 1-2 Spielern auch die 14-Kilometer-Marke geknackt, wo man sonst eigentlich so bei 12-12,5 Kilometer liegt. Man hat auch gesehen, dass die Intensität nach oben gegangen ist. Ist vielleicht auch bedingt dadurch zu erklären, dass man mehr Wechsel zur Verfügung hatte. Das heißt, 5 anstatt 3 Wechsel. Wir haben aber auch bei dem BBL-Turnier gesehen, dass die Intensität höher war als während der Saison. Das heißt, auch hier hat man gesehen, die Vereine, und ich glaube, da muss man einfach auch ein Riesenlob an die Vereine aussprechen, wie sie mit der Zeit umgegangen sind. Die haben diese Pause extrem gut genutzt, haben es geschafft, die Motivation der Spieler hochzuhalten, haben die Spieler topfit bekommen und haben das Niveau dann auch bei so einem Turnier halten können. Und ich glaube, was ganz, ganz entscheidend ist, dass man kaum bis gar keine schwerwiegenden Verletzungen hatte, wenn dann gab es hier und da mal kleinere Blessuren, sodass die Rotation auch hochgehalten werden konnte. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Fakt. Je mehr ich rotieren kann und je mehr Optionen ich habe während dem Turnier oder dann auch während der langen Saison, umso höher sind die Intensitäten. Und ja, wenn man so einen Saisonverlauf anschaut, wir haben es in der NBA uns auch mal angeschaut, sieht man eigentlich immer so, ja, zum Start die ersten 10, 20 Spiele, die sind sehr, sehr intensiv und auch deutlich intensiver als so die letzten 62 Spiele. Und wir sind schon sehr, sehr gespannt, wie es jetzt losgeht. Wir vermuten, dass es auch mit einer hohen Intensität losgehen wird und wahrscheinlich wird die Intensität sogar höher sein als zu Beginn der Saison.
Okay, das ist interessant. Ich habe, nee, witzigerweise, ich Ole wird lachen, weil ich habe mal wieder einen Zach Lowe-Podcast angehört, mache ich sehr gerne hier im Podcast, also das, weil jetzt weißt du auch Bescheid. Und da war Stan Van Gundy mal wieder zu Gast, Ole Stark, ne?
Das ist überragend.
Ich weiß, ob du es gehört hast, genau. Und der hat dann nämlich spekuliert, also halt ehemaliger Coach, momentan Analyst, glaube ich, auch wieder bei Turner, glaube ich, die NBA übertragen. Und er meinte, er ist gespannt, weil, also es war da auch angesprochen, auf dem Spielplan, dass dann hinten raus ja einige Teams dann gegen die Top-Teams spielen und die dann ihre Spieler schonen würden. Und er sagt, er spekuliert so ein bisschen, dass die Top-Teams eher auch ihre besten Spieler spielen lassen werden, um halt so einen gewissen Rhythmus beizubehalten. Also dass sie halt, oder beziehungsweise so diesen, also dass sie die ansteigende Form irgendwie ja beibehalten können oder die Form weiter ansteigen lassen können. Würden die Daten sowas theoretisch stützen oder hast du da eine Idee, dass die Daten sowas stützen würden? Sorry.
Also ja, in den Daten kann man dann ja auch pro Spieler wieder reingehen und gucken, wie ist denn so der Intensitätsverlauf über die einzelnen Spiele, wie entwickelt sich das. Man kann das dann auch mit historischen Daten vergleichen und in Relation setzen, sodass man hier wirklich auch die Möglichkeit hat, sich das Ganze anzuschauen. Und gerade dieses Thema mit zum Ende der Saison schwächt es dann auch ab, weil man vielleicht gegen Mannschaften spielt, für die geht es um nichts mehr, man probiert auch jüngere Spieler aus. Das, glaube ich, sieht man ganz stark in den Daten, dass es hinten raus irgendwo auch taktisch bedingt Themen gibt, zumindest wenn man es allgemein für die Liga betrachtet. Natürlich gibt es dann auch Teams individuell betrachtet, bei denen ist vielleicht eine ansteigende Kurve. Sowas sieht man auch ganz schön in anderen Ligen, gerade wenn man so einen Rhythmus mit Weltmeisterschaften, Europameisterschaften haben, wo Teams, die weniger Leute auch abstellen, höhere Intensitäten zu Beginn dann auch haben, weil sie halt eine komplettere Vorbereitung machen konnten, wo es dann eher hinten raus abflacht und dem umgekehrten Anstieg bei den Top-Teams, die viele Abstellungen hatten, die anfangs vielleicht niedriger intensiv starten, sich dann aber auch steigern. Also ich glaube, da kann man in den Daten sehr, sehr viel erkennen und rausziehen.
Das ist eine der Befürchtungen jetzt quasi, bevor es wieder losgeht oder ging, auch in vielen anderen Ligen, war ja, dass irgendwie das Verletzungsrisiko steigt erstmal. Lässt sich, also du hast ja eben schon gesagt, man hat bisher das eigentlich so nicht unbedingt feststellen können, aber gibt es irgendwie einen Grund, warum das jetzt bei der NBA anders sein sollte, abgesehen von vielleicht schlechteren Trainingsmöglichkeiten, oder ist da eigentlich auch damit zu rechnen, dass dieses Risiko vielleicht gar nicht so groß ist?
Ja, ich glaube nicht, dass das Risiko so groß ist. Ich kann jetzt aber auch nur spekulieren anhand von dessen oder anhand von den Daten, die ich bislang kannte. Und die NBA hat ja auch die Möglichkeit, sich sehr, sehr gut vorzubereiten in der Pause. Jetzt auch schon längere Zeit auf dieses Ziel Restart hinarbeitet. Und ich glaube, die einzelnen Teams haben es extrem gut genutzt, diese Phase, haben sich auch ausgetauscht. Natürlich auch im europäischen Bereich umgehört. Das heißt, auch wir haben da einen sehr, sehr intensiven Austausch zu unseren US-Kollegen auch gepflegt, um uns da auch wöchentlich oder zweimal wöchentlich auszutauschen. Was passiert denn gerade in der Fußball-Bundesliga? Was passiert in der Basketball-Bundesliga? Wie trainieren die Teams? Wie periodisieren die das Ganze auch in der Pause? Da gab es ja auch unterschiedlichste Ansätze. Also ich glaube nicht, dass das Verletzungsrisiko jetzt extrem höher ist, als es sonst auch wäre.
Es war ja so ein bisschen auch, also du hast eben die Beispiele Bundesliga und auch Basketball-Bundesliga, so wie so eine aktive Regenerationsphase auch irgendwo für die Spieler. Also klar, die Trainingsmöglichkeiten, wie Ole gesagt hat, waren jetzt natürlich nicht perfekt, aber irgendwo war es ja so, man konnte mal den Körper runterfahren und aber gleichzeitig halt aktiv auch an seiner Fitness arbeiten irgendwo. Es ist dann, sieht man das? Also es gibt ja Spieler zum Beispiel, reden wir ja auch immer wieder, wie jetzt James Harden, der Richtung Playoffs, was Menschen ohne Daten sagen, dass er Richtung Playoffs einfach körperlich ausgelaugt aussieht. Kawhi Leonard, der immer wieder seine Pausen macht, dass einfach so eine aktive Regenerationsphase, die Spieler dann, oder dass Spieler profitieren von so einer aktiven Regenerationsphase.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, weil ich meine, eine aktive Regeneration oder mal raus zu sein aus diesem Wettkampfmodus hat ja auch den Vorteil, dass man mental wieder frisch wird. Und ich glaube, es geht auch im Profisport ganz viel über Mentalität, Psyche. Das heißt, auch hier muss ich die Spieler natürlich topfit halten. Und ja, das ist das, was ich schon angesprochen hatte. Ich glaube, da muss man auch den Hut ziehen, vor allem die in so einem Staff arbeiten und tagtäglich mit den Spielern arbeiten, dass sie es schaffen, auch in so einer Zeit, wo es ungewiss war und man nicht wusste, auf was arbeite ich jetzt eigentlich hin. Geht es in 3 Monaten los? Geht es in 6 Monaten los? Geht es vielleicht erstmal gar nicht mehr los in dem Jahr und wir starten erst in der neuen Saison, dass sie es da geschafft haben, die Spieler so zu motivieren und zu packen, dass sie wirklich auch aktiv gearbeitet haben, weitergearbeitet haben, ihr Programm individuell abgespult haben, sodass sie jetzt aus so einer Pause dann auch ja, gestärkt hervorgehen können. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was man so erlebt, weil ich meine, Fitness ist entscheidend. Wenn ich rauf und runter rennen kann, ein schnelles Spiel machen kann, dann glaube ich, kann man da auch einiges herausholen. Und das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie die Teams da jetzt reinstarten und wie sich das auch entwickelt im Saisonverlauf.
Jetzt mal nochmal ganz losgelöst irgendwie von Corona und dadurch komprimierten Spielplänen. Es wird ja seit Jahren eigentlich immer mal wieder gesagt, so dass dieser NBA-Spielplan mit 82 Spielen und den Back-to-Backs und so nicht ideal ist, um quasi das meistmögliche rauszuholen. Du hast ja auch schon gesagt, am Anfang der Saison ist die Intensität hoch, dann geht es so ein bisschen in die falsche Richtung. Kann man irgendwie sagen, wie ein gesundheitlich sinnvoller Spielplan aussehen würde, der vielleicht mehr dazu dienen würde, das Spiel wirklich zu maximieren, also auch von der Intensität her?
Ja, also es ist tatsächlich schwierig zu beantworten, weil wir ganz unterschiedliche Szenarien haben. Also wenn ich es jetzt mit Europa vergleiche, wo wir dieses Starre in Anführungszeichen haben, einmal am Wochenende spielen, jetzt zum Beispiel im Basketball, Handball und Fußball, die Woche über trainieren, dann wieder spielen, trainieren, spielen. Und das Ganze dann mit der NBA-Vergleich, da müsste man jetzt wirklich mal auch ins Detail gehen, sich Verletzungszahlen anschauen, das dann auch mal umrechnen, wie viele Verletzte kommen pro Spieler, um dann eine sinnvolle Aussage treffen zu können. Ich glaube, dieser NBA-Spielplan, der ist sehr, sehr durchdacht. Da hocken auch extrem viele Experten zusammen, die dann den Spielplan, glaube ich, nochmals und nochmals checken, dass auch Mannschaften dann nicht irgendwie 5-mal im Stück komplett durch die USA hin und her fliegen müssen. Ich glaube, da gibt's schon viele Expertinnen, die da auch mitreden. Und ja, es ist schwierig jetzt gerade zu beantworten. Und ich würde jetzt nicht sagen, der Spielplan ist verrückt oder schlecht, weil wir haben es im Baseball ja auch und in der NHL, dass sie genau dieses gleiche Schema durchziehen. Ich glaube, es ist einfach eine andere Anforderung an Athleten. Das heißt, man hat gar nicht diese Möglichkeit, viel in der normalen Woche, wo man dann Sonntag, Mittwoch, Samstag spielt, über Training wieder aufzuholen, sondern die Vorbereitungsphase, die ist so extrem wichtig, dass ich ein hohes Niveau brauche, weil dann geht es darum, dieses Niveau zu halten und vielleicht nochmal gezielt explosiver zu werden. Und ich glaube, das schaffen die Teams auch sehr, sehr gut. Und ja, es ist immer eine Frage, will man überhaupt sehr intensiv auch agieren? Das kann ja auch ein taktisches Mittel sein, dass ich sage, ich bin ein Team, wo bewusst auch langsam spielt, um eben Gegner zu schwächen oder wo ich sage, okay, es ist einfach auch eine taktische Maßnahme mal oder ich habe eine komplette Rotation, wo ich sage, ja, ich nehme es jetzt mal in Kauf, dass ein paar Spieler länger spielen, vielleicht mal 40, 45 Minuten auf dem Feld stehen, um einfach auch die Intensität zu drücken, im Schongang so ein Spiel dann auch mal zu versuchen, um dann im nächsten Spiel wieder voll drauf zu packen.
Es ist ja auch so eine, gerade bei den Top-Teams und den Top-Spielern so eine Herausforderung, dass man halt, also Max hatte ja schon James Harden angesprochen, dass man zum richtigen Zeitpunkt auf seine Höchstleistung kommt. Ist das eigentlich der Part, wo dieses Thema Load-Management eigentlich am wichtigsten wird? Also wenn man jetzt auch zum Beispiel auf den Kawhi Leonard schaut, der letzte Saison ja wirklich viel geschont wurde, um dann in den Playoffs halt quasi erst dann wirklich auf sein höchstes Niveau zu kommen?
Ja, also ich glaube, da ist Load-Management extrem wichtig. Da geht es dann wirklich darum, zu gucken, wie belaste ich den Spieler. Weil, was ich schon angesprochen habe, es gibt halt immer diese Parameter, Volumen und Intensität und ich muss irgendwie beides in Betracht ziehen. Es kann ja auch sein, dass ich sage, der Spieler trainiert niedrig intensiv, er steht aber 2 Stunden auf dem Feld und wirft einen Dreier, versucht danach einen anderen zu werfen, einen Zweier von verschiedenen Positionen, und das macht ja auch was mit dem Spieler. Also das ist ja auch eine Belastung, die irgendwo mechanisch messbar ist, und da ist es ganz, ganz wichtig, dieses Load-Management da auch im Blick zu behalten und immer zu gucken, wie ist jetzt Volumen, wie ist Intensität, passt da auch das Verhältnis und bin ich da auch voll in dem Plan, den ich mit dem Spieler ausgearbeitet habe.
Hast du denn mal einen Einblick oder hast du mal mitbekommen, wie so ein Spieler reagiert, wenn ihm gesagt wird, okay, die Daten zeigen Anzeichen von Ermüdung, er selber fühlt sich aber topfit? Also gab es da irgendwann so einen Clash in Anführungszeichen?
Also Clash ist, glaube ich,
ist vielleicht übertrieben. Ja.
Zumindest nicht, was dann aktiv auch bei uns aufschlägt. Ja. Ich glaube, da sind wir dann auch in Anführungszeichen zu weit weg, ja, was in der Kabine passiert. Aber natürlich gibt es hier und da Diskussionen, wo einfach dann auch ein Trainer intensiv dem Spieler erklären muss, warum er jetzt auch noch nicht spielen darf. Also ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Bausteine, wo dann auch Rhetorik vom Trainer gefragt ist, um mir aufzuzeigen, okay, pass auf, du bist noch nicht so weit. Du bist noch nicht an dem Niveau, wo du vor deiner Verletzung warst. Wir müssen dich noch 1-2 Wochen schonen, weil wenn wir dich jetzt aufs Feld werfen, kann sein, dass du einen Rückschlag erleidest und dann bist du vielleicht wieder 4-5 Wochen raus. Und das ist ganz wichtig, dass ein Trainer da auch mit dem Spieler kommuniziert, und ich glaube, die Spieler begreifen es meistens. Irgendwann begreifen sie es meistens.
Ja, das ist auch das, was du vorher gesagt hast, ne? So dieses, dass die Trainer die Erfahrung haben, aber jetzt haben sie auch noch das Handfeste an der Hand, um sagen zu können, hey, so sieht's aus.
Ja.
Die Entwicklung finde ich da ganz spannend. Also früher war es ja quasi nur möglich, solche Daten, wenn überhaupt, halt nachträglich zu erheben, auszuwerten. Jetzt, wie du schon gesagt hast, kann man da in Echtzeit schon viel sehen. Was ist denn das Ziel oder die Vision, wie das in Zukunft dann noch aussehen wird? Also, dass man noch mehr prädiktive Kraft daraus ziehen kann, oder?
Ja, also das ist natürlich was man sich immer anschaut. Wie ist es die Trainingsbelastung über ein paar Wochen? Wie ist die Spielbelastung über ein paar Wochen? Und wie könnten die nächsten 2-3 Wochen im Vorfeld auch ausschauen, wenn wir auf dem Niveau weitermachen? Also ich glaube, so Predictions spielt schon auch eine Rolle. Ich glaube, dieses ganzheitliche Bild vom Athleten noch mehr zu vereinen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil es halt doch noch Bausteine um dieses Training oder Spiel herum gibt. Das heißt, es gibt einen Faktor Ernährung, es gibt Schlafverhalten, es gibt ganz viele Einheiten in dem Kraftraum. Und ich glaube, das Ganze zu einem Gesamtbild noch zu vereinen, wird die nächsten Monate und Jahre, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung, und wo es auch hingehen kann, um dass man einfach da auch noch mehr rausziehen kann.
Wird das Schlafverhalten auch schon gemessen tatsächlich?
Also es gibt natürlich Technologien, die da gerade schon dran sind, über verschiedene Wearables das abzubilden, über vielleicht auch Elektroden, die in Shirts eingebaut sind, sowas abzubilden. Da stehen wir, glaube ich, auch noch ganz, ganz am Anfang, weil das ist natürlich nochmal ein tiefergehender Eingriff. Ja. Und wenn wir sagen, gläserner Spieler, schon beim Training, dann ist halt die Frage, okay, was passiert mit dem Spieler, der schläft, wenn ich da schon Daten habe. Und ich glaube, da steht man gerade ganz am Anfang. Was ist überhaupt die geeignete Technologie? Welche Daten will man da auch herauslesen? Ist es vielleicht eine Herzratenvariabilität? Ist es eine Herzfrequenz über Nacht, die man beobachtet? Sind es andere Muster? Also ich glaube, es gibt viele, die in diese Schiene schon reingehen, aber wir sind noch am Anfang.
Ich habe vor einer Weile mit dem Gesundheitsdirektor der Mavericks gesprochen, so auch über dieses Thema, und er meinte halt so, ja, Schlaf ist für ihn auch so jetzt eigentlich mit eins der wichtigsten Themen, was er versucht, jungen Spielern an die Hand zu geben. Und dann habe ich ihn halt auch gefragt, was da so seine Möglichkeiten sind, das eigentlich anzusagen. Ja gut, man kann jungen Spielern halt sagen, viel Schlaf ist wichtig, aber was sie dann machen, ist halt letztendlich dann nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja, das ist, glaube ich, Ernährung ist ja das gleiche Thema. Also ich glaube, jeder kriegt einen Ernährungsplan in die Hand, wenn er am Ende doch zu einer Fastfood-Kette rennt und 3 Burger reinhaut, dann bist du da auch irgendwo machtlos. Und ich glaube, das ist immer das ganz, ganz Wichtige, weil man muss ja auch hinterfragen und seine Spieler kennen. Das heißt, die Spieler müssen einem auch vertrauen. Wenn ich jetzt Daten sehe von dem Spieler an dem Tag, wo er vielleicht unterperformt hat und ich das Gespräch zu ihm suche, dann muss er auch irgendwo offen sein und sagen, sorry, Coach, hab eine scheiß Nacht gehabt, hab Stress mit meiner Frau gehabt, ja, oder habe mir halt doch gestern 3 Bier reingezogen, keine Ahnung. Also, da hofft man natürlich als Trainer, dass ein Spieler so offen ist. Ich glaube, viele sind es natürlich noch nicht, weil sie mehr Angst vor so einer Strafe dann noch haben, die sich da das nach sich zieht. Aber das ist halt ganz wichtig im Kontext von Daten. Also wo kommt das Loch dann auch irgendwo her? Ist es wirklich eine kontinuierliche Überbelastung? Oder was ist, wenn es ein einmaliger Peak ist, den dann erklären zu können, das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend.
Was mich jetzt noch interessieren würde, mal weg von den Spielern jetzt selber, mal hin zum Analysten. Wie verfolgst du denn jetzt als Analyst einen Sport? Also du hast gesagt, ihr macht Fußball-Bundesliga, Basketball-Bundesliga. Also wie bist du? Ist es sehr, ist es eher die Zahl, die im Vordergrund steht, oder hast du auch so, oder entwickelst du auch so eine gewisse Begeisterung für den Sport selber dann?
Ich bin sehr sportbegeistert. Also ich habe auch Sportwissenschaften studiert, weil ich Sport liebe und schon immer Sport schaue, auch US-Sport Tag und Nacht geschaut habe. Deswegen habe ich diese Begeisterung, bringe ich mit. Natürlich, wenn man diesen Datenbezug hat und tagtäglich sich damit auseinandersetzt, versucht man schon oder achtet mehr auf diese Statistiken, die dann eingeblendet werden und interessiert sich auch dafür. Aber ich kann alle Leute da draußen beruhigen. Auch ich kann mich entspannt hinhocken und Spiele anschauen, ohne dass ich dann irgendwie sofort an Daten denke oder da irgendeine Assoziation im Kopf habe.
Du hast nicht den Rechner neben dran stehen mit lauter Zahlen, die in Echtzeit dann reinkommen und sagst dann so, Moment, muss ich prüfen.
Nein.
Okay. Apropos Stats, also wir haben jetzt gesprochen über die ganzen physischen Gesundheitsdaten. Habt ihr auch irgendwelche Ambitionen, beziehungsweise nehmt ihr auch andere Daten, also reine Spieldaten jetzt zum Beispiel, wie jetzt, sagen wir, Wurfquoten oder der Ball wird in der und der Höhe losgelassen und in dem Winkel fällt er durch die Reuse und das ist so ist ein bisschen besser oder seid ihr da auch mit dabei oder?
Also in der Datenerhebung jetzt erstmal nicht, weil wir Spielertracking machen in dem Bereich. Natürlich ist es so, dass auch wir intern alle Daten, die man so abgreifen kann, immer wieder uns zu Genüge führen, überlegen, was kann man daraus kreieren. Gibt es dann auch Zusammenhänge? Das heißt, auch ganz viele Diskussionen da geführt mit Teams, sowohl in Europa als auch in den USA, so unter dem Motto, Spiel mal, wünscht dir was und was fehlt dir noch oder was würdest du da rausziehen? Und ich glaube, man kann ganz viel dann auch erkennen, so eine Wurfquote, was ja erstmal eine sehr einfache Statistik ist, also sehr einfach zu erhebende Statistik ist, kann man ja dann auch wieder im Kontext sehen, Intensität. Ist ein Spieler, hat er zu Beginn des Spiels vielleicht eine höhere Wurfquote und mit der Zeit, je länger seine Spielzeit ist und je mehr Meter er zurückgespult hat und je mehr Beschleunigung er hatte, umso schlechter wirft seine Wurfquote vielleicht. Und wie kann ich das dann im Training wieder adaptieren? Und ich glaube, das ist ja immer das Entscheidende. Die Statistiken, die ich bekomme, wie kann ich das Ganze aufs Training adaptieren und transformieren? Und dann kann ich ja auch im Trainingsbetrieb schauen, okay, ich habe einen Spieler, der wird zum Ende vom Spiel, brauche ich den eigentlich gar nicht mehr werfen lassen, weil wenn der K.O. ist, dann verwirft er alles. Dann muss ich ja auch im Training schauen, okay, ich muss ihn provozieren, dass er in diese Ermüdung kommt und hinten raus, nach einem intensiven Training, lasse ich ihn halt dann noch werfen, dass er seine Wurfquote vielleicht verbessert.
Gibt es da noch so, abgesehen davon, irgendwie spezielle Grauzonen des Sports oder auch der Bewegung, der Ermüdung, die bisher noch nicht so gut zu erfassen sind und wo die Entwicklung vielleicht noch mehr hingehen kann?
Ja, also ich glaube, das Entscheidende ist wirklich dieses Ganzheitliche, was ich schon gesagt habe, dass man einfach es schafft, auch die Daten, die in einem Kraftraum erfasst werden, dann vielleicht irgendwo mit reinzuwerfen, dass man eben nicht nur die Daten hat, die wirklich draußen am Feld abgebildet werden. Ansonsten muss man sagen, schafft man es zumindest mit einem Variable wirklich alles Externe sehr, sehr gut abzubilden. Und wenn man dann eben auch diese Option nutzen möchte, dass man noch Herzfrequenz dabei hat, dann schafft man es wirklich auch externe und interne Belastung abzubilden, Beanspruchung auch messbar zu machen und da wirklich das Ganze auch in den Kontext zu setzen. Also da ist man schon sehr, sehr weit fortgeschritten.
Gibt es auch irgendwie Bemühungen Richtung Defensive, weil das ist ja im Basketball so dieses Ding, also geht es natürlich dann auch ein bisschen in die Stats-Richtung, aber dass man da auch ein bisschen zum Beispiel auch mit Hilfe der Ermüdung sehen kann, okay, wie wirkt sich die laterale Geschwindigkeit aus, weil statistisch gesehen, es gibt ja diese ganzen Defensiv-Stats, es heißt aber immer, dass die jetzt so sozusagen die am wenigsten verlässlichsten sind, einfach weil es halt wahnsinnig schwer ist, da wirklich gerade so die Leistung des eigenen Spielers zu messen. Gibt es da irgendwie einen Ansatz, wie man zum Beispiel auch mit dieser ganzen mit diesem ganzen Bewegungsdatensatz irgendwas in die Richtung mehr rauslesen kann?
Also ja, dadurch, dass man eben auch über eine Beschleunigungssensorik feinfühlige Bewegungen messen kann, kann man eben solche Micro-Movements, nenne ich es jetzt mal, messbar machen. Das heißt wirklich, ein Spieler geht nach unten, verteidigt, sowas kann ich dann auch mit messbar machen. Man muss sich halt irgendwo immer diese Mühe machen, dann wirklich auch einen Tag zu setzen, Defensivaktion, Offensivaktion. Da ist aber auch schon die ganze Automatisierung dahingehend, dass man sich auch hier natürlich neuer Methodiken einfach bedient. Stichwort zum Beispiel künstliche Intelligenz, maschinelles Learning, dass man einfach sagt, okay, wir haben jetzt vielleicht mal Videodaten, wir haben getaggte Daten und wir haben Positionsdaten und dann kann man das alles mal in den Topf werfen und gucken, wie kann man so eine Bewegung dann auch wirklich wieder klassifizieren und kann man eine neue Metrik daraus basteln.
Haben Teams da besondere Wünsche in die Richtung?
Sehr unterschiedlich. Da würde ich jetzt auch sagen, es gibt nicht diesen einen Wunsch. Mhm. Es gibt natürlich Teams, mit denen ist man dann vielleicht auch ein bisschen intensiver im Austausch, weil die ja mehr Ideen entwickeln, weil sie sich einfach noch mehr mit sowas auseinandersetzen. Und da gibt es dann schon so Machbarkeitsstudien, wo man sagt, okay, gibt uns doch mal konkret jetzt eine Definition, wie ihr es euch vorstellen könntet. Dann schauen wir uns das mal an, können wir das aus den Daten rauslesen. Dann spielen wir es wieder zurück und sagen, okay, hier, schau mal, wir haben jetzt mal das Training mit den Daten nachberechnet. Ihr würdet jetzt bei der Metrik so und so viel Werte erhalten. Ist es das, was ihr erwarten würdet? Und so kann man dann auch ein Expertenrating immer wieder durchführen und dreht da verschiedene Validierungsschleifen dann auch mit einem Club, bis man wirklich dann auch sowas an die Hand geben kann und freigeben kann. Man muss aber auch sagen, die Teams haben auch jederzeit die Möglichkeit, an die Rohdaten zu kommen. Das heißt, wenn sie selber sehr affin sind, Data Scientists haben oder vielleicht auch ja, mit einer Uni kooperieren, wo es einen guten Sportinformatik-Lehrstuhl zum Beispiel gibt, können sie auch selber über Abschlussarbeiten etc. sowas abbilden und da auch selber natürlich Nachforschungen erledigen und anstreben.
Deiner Erfahrung nach ist da das Gefälle von den Teams, mit denen ihr zusammenarbeitet, da sehr groß? Also wenn du schon sagst, manche sind da so besonders affin, wo fängt das an und wo hört es auf?
Ja, ich glaube, es geht schon los bei einer Staff-Größe. Also wenn man sagt, der eine will sich vielleicht 3 Strength and Conditioning Coaches leisten und einen Datenanalysten, dann ist das vielleicht noch ein kleiner Staff. Vielleicht gibt es auch Teams, die wollen schon 5 Datenanalysten haben, weil der eine beschäftigt sich nur mit Spieldaten, die offensiv erfolgt sind, der eine nur mit Spieldaten defensiv, der eine beschäftigt sich vielleicht mit allen Auswärtstrainingseinheiten, der andere mit allen Heimtrainingseinheiten, der andere mit allen Einheiten im Gym. Also ich glaube, da gibt es wirklich dann Unterschiede und ja, auch hier wieder dann der Vergleich vielleicht zu Europa, wo wir dann so an den Anfängen stehen, wo man teilweise vielleicht einen Athletiktrainer einfach vorfindet, der dann sich um alles kümmern muss. Und ich glaube, da ist dieser Spagat sehr, sehr wichtig, den man schaffen muss und den auch wir als Unternehmen schaffen müssen. Zum einen die Software so zu gestalten, dass wirklich einer, der alleine ist, sofort alles rausziehen kann. Zum anderen aber auch so tief ins Detail gehen kann, dass jemand, der wirklich mit den rohsten Rohdaten arbeiten möchte, die auch leicht bekommt. Und ja, ich glaube, den Spagat haben wir ganz gut geschafft. Und da sind wir auch ständig im Austausch dann mit unseren Kunden und fragen sie auch, okay, wie sollte das vielleicht visualisiert sein? Wie möchtest du das zusammengefasst haben? Und kommst du schnell genug an die Daten ran? Reicht es dir, wenn du eine Seite als Reporting hast? Brauchst du zu jedem Spiel ein Reporting? Und das ist, glaube ich, insgesamt sehr, sehr spannend, weil jeder Verein ist anders.
Also es gibt tatsächlich, aber das finde ich eigentlich ganz interessant, es gibt tatsächlich ein Gefälle innerhalb der Liga, dass halt so einige extrem draufsetzen, weil mittlerweile ist es ja gefühlt, ist es ja Common Sense. Also dass man eigentlich weiß, dass die ganze Datenerhebung wirklich was bringt. Also gerade auch, wie du sagst, im physischen Bereich, aber dass da trotzdem noch eine relativ große Bandbreite herrscht sozusagen, was die Analystenbeschäftigung angeht.
Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich glaube, das beobachtet man aber auch in anderen Sportarten. Hat natürlich auch vieles mit Budgets zu tun. Ja. Will man lieber vielleicht sieht man die Notwendigkeit eher nochmal in einen Individualcoach, der wirklich am Wurfverhalten arbeitet? Oder sagt man, okay, wenn ich jetzt so einen starken Datenanalysten habe, der nimmt mir vielleicht sogar diese Arbeit ab und ich kann das im Trainerteam noch gezielter dann auch vorbereiten und vielleicht in mein tagtägliches Training schon integrieren? Und ich glaube, das ist dann so eine Philosophiefrage auch von Club zu Club. Möchte ich lieber wirklich Daten mehr vertrauen oder möchte ich einfach einen großen Coaching-Staff haben, um dann auch mit den Spielern individueller arbeiten zu können.
Hast du denn mal irgendwie einen Wert gesehen, bei dem du gesagt hast, okay, damit hätte ich nicht gehört. Zum Beispiel Sprunghöhe, keine Ahnung, kein Spieler, nichts Konkretes, aber hast du irgendwie sowas, also irgendwie einen, weiß nicht, unfassbar schnell der Mann, kann unfassbar hochspringen, irgendwie sowas?
Ja, also ich glaube, es gibt immer so ein paar Überraschungen, egal auch hier wieder in welcher Sportart, wo man einfach sagt, okay, damit hätte ich jetzt nie gerechnet. Ich glaube, was natürlich ganz spannend ist, ist halt einfach bei den Dunks sich anzuschauen, okay, Sprung ist zum einen ein Wert davon, aber wie ist denn die Airtime dann auch? Mhm. Das heißt, sich dann vielleicht auch anzuschauen, okay, wie lange bleibt dann am Ring hängen, einfach um sowas dann auch mal mit integrieren zu können, ist, glaube ich, dann auch für Zuschauer perspektivisch mal ganz witzig, sowas zu sehen. Und ja, gerade so bei Geschwindigkeiten, glaube ich, ist immer wieder erstaunlich, was dann auch auf diesem, ja, in Anführungszeichen, kleinen Basketballcourt so zustande kommt bei einem Fastbreak, bei einer Umschaltaktion. Und ja, also da gibt es schon immer mal wieder Überraschungen, wo man sagt, wow, krass. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele der Überraschungen wir jetzt dann beim NBA-Turnier auch wieder sehen, wie die Leute rauskommen, die Spieler rauskommen und wie sich das Ganze auch entwickelt.
Der Fokus wird ja tendenziell noch intensiviert auf alles jetzt, ne? Dadurch, dass irgendwie keine Fans mehr außen rum und so, und das ist irgendwie gefühlt, ja, hat sich das Brennglas nochmal erhöht.
Auf jeden Fall, und das wird sehr, sehr spannend auch zu sehen, wie so die Berichterstattung drumherum das ganze Thema dann auch wieder aufgreift von Stats und wie das Ganze mit eingearbeitet wird. Ich glaube, das Potenzial ist sehr groß, was man aus Daten rausziehen kann, auch einfach in Richtung Fan-Engagement. Mhm. Das Potenzial ist bei Weitem noch nicht erschöpft und da ist auch noch ein Prozess, der vorangeht, und es wird sehr, sehr spannend zu sein, ob so eine Phase, die zum einen natürlich sehr, sehr schade ist, dass man als Zuschauer nicht in die Arena kommt, zum anderen aber vielleicht auch die Möglichkeit bietet, einfach vom Fernsehschirm, vom Stream vielleicht mal die Möglichkeit zu haben, noch interaktiver mit sowas zu arbeiten und noch mehr Daten sich anzuschauen. Also ich glaube, das ja, ergeben sich auch einige Chancen.
Gerade unter NBA-Fans gibt es ja manchmal so ein bisschen Lager, die einen sagen, bin nur Eye-Test, guck nur, was auf dem Feld passiert, alles andere interessiert mich gar nicht. Und so ein bisschen der Vorwurf an andere ist, ihr guckt euch nur die Zahlen an und versucht daraus dann was abzuleiten. Was ist denn so die, also aus deiner Sicht so die Vorstellung, gibt es irgendwann einen Sport, der sich halt wirklich komplett durch Zahlen erfassen lässt, oder wird es so eine gewisse Zwischenzone quasi immer geben?
Also ich glaube, diese Zwischenzone wird es immer geben, und ich glaube, um es spannend zu halten, die muss es auch immer geben, weil davon lebt der Sport, dass auch mal ja ein schwächeres Team ein stärkeres Team besiegen kann. Ich glaube, solange wir diesen Faktor, ja, was ich schon gesagt habe, Menschlichkeit haben, das heißt, ein Trainer macht mal einen Fehler, dass er einen Spieler falsch wechselt, dass er vielleicht auch mal die falsche Startformation wählt. Spieler machen Fehler, indem sie ja sich auch mal verstopfen bei einem Dunk. Also ich glaube, das kommt auch oft genug vor, wo man sagt, oh mein Gott, die zwei Punkte am Ende tun uns extrem weh. Und ich glaube, solange es so solche Situationen gibt, werden wir auch nie hundertprozentig mit Daten was vorhersagen können. Ich glaube, ja, unter uns, das wollen wir auch nicht.
Ja, wäre schade, ne? Die Varianz des Sports macht dann doch Spaß, ne?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja, cool. Ole, hast du noch was?
Ich glaube, ich habe nichts mehr, ne.
Sehr gut. Das ist die obligatorische Frage, auch wenn wir zu zweit aufnehmen. Hast du noch was? Nee, ich auch nicht. Genau. Dann René, vielen Dank. War sehr cool, sehr informativ. Hat Spaß gemacht. Echt schöne Einblicke.
Ja, war wirklich danke, sehr auch interessant.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuschauern draußen hat es auch einigermaßen gefallen.
Und bestimmt. Nee, ist echt mal ein ganz cooler Einblick, weil man redet halt immer so wahnsinnig viel über diese Daten und alles, und ja, im Endeffekt hat man nie so den genauen Blick drauf, und das war jetzt echt mal sehr, sehr interessant. Vielen Dank.
Cool, gerne.
Dann, ja, schönen Abend und vielleicht bis demnächst, wer weiß.
Bis bald mal wieder.
Vielen Dank. Bis dann.
Alles gut. Ciao.